Bits und so.
Mit dem Rätsel wunderschönen guten Abend. Da sind wir auf iPhone.de, Alex Olmer.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingwölfle.
Wunderschönen guten Abend.
Der Bäcker, der hat sich abgesetzt.
Grüße gehen nach Malle. Immer schön.
In seine Finca.
Ja. Der
Vorsichtig.
Nein. Sowas würde er natürlich nicht tun. Der ist an einem geheimen Ort.
Wir sind alle zusammen nicht neidisch.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben alle eine Einladung bekommen zur WWDC. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Das mache ich jetzt mal. WWDC ist also, Gmail lädt, das ist sehr langsam, weil das Postfach so voll ist. Aber WWDC ist also im Juni wie immer und es ist online wie immer. Also das jetzt neue Normalzustand ist ja, ist alles Apple Developer hier. Nee, warte mal, was ist
alles das? Alles neulich.
Sie haben ein DTK gefunden übrigens.
ja, wir haben es gesehen. Also, gut, oder? Damit ist es doch offiziell das beendet, die
es
Reise.
Gibt, ich habe auf Twitter gesehen, es gibt immer noch Leute, wo es immer noch verschollen ist. Und zwar so richtig, da nämlich, dass Leute auch sagen, die haben niemals das DHL-Tracking bekommen. Also DHL hat es geholt und jetzt ist es weg. Und die Nummer vom DHL sagt nichts.
Ja.
Und das hat jetzt aber einen ganzen Monat gedauert und war ein Riesenspaß. Und also das mit großer Ansage und großem Anlauf alles verbockt. Naja. Gut. Was wollten wir sagen?
Die WWDC startet am 7.
WWDC am 22. Juni.
Nee, am letztes 7. Jahr. Bis 11.
War das letztes Jahr? Letztes Jahr 22. Juni.
Ja, weil letztes Jahr war es ein bisschen später. Da gab es die auch frühere Ankündigung, aber den späteren Termin. Also da hat Apple ein bisschen vorgearbeitet und ein bisschen iOS 14 poliert und dann aber die WWDC, die online ja auch stattfand, ungewöhnlich spät angesetzt, also 2 Wochen später. Aber jetzt sind wir zum ursprünglichen Termin mit dem 7. Juni zurückgekehrt. Also die Woche 7. Juni ist man digital online eingeladen.
Letztes Jahr war es Full Stream Ahead und dieses Jahr ist es Glow and Behold. Das Foto, was sie genommen haben, ist halt so ein Memoji, was in den aufgeklappten Laptop reinguckt, so wie der Craig bei dem Video neulich. Mhm. Wollen wir eine Wunschliste aufmachen? Was hättet ihr denn gerne?
Viel Neues, bitte. Gerne. Danke. Also ich bin gespannt, was man so in so einem Jahr Homeoffice auch bei Apple geschafft hat. Also das ist durchaus spannend, weil ich meine, manche Sachen, die lassen sich sicherlich ganz gut digital zusammenwerfen, aber bei manchen Produktgeschichten, da wäre ich skeptisch und vielleicht ist das nicht die WWDC, wo wir irgendwie Auswirkungen davon sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahr, was jetzt komplett ja auch bei Apple außerhalb vom Campus im Homeoffice stattgefunden hat, dass wir was dort versäumt wurde, erst in ein paar Jahren eigentlich sehen. Also, dass das sich aufschiebt, weil Software findet irgendwie sicherlich zusammen, aber was so an Hardware-Ideen und so weiter vielleicht entsteht, vielleicht nicht. Und das ist vielleicht, also vielleicht findet diese WWDC einfach so statt mit den Features, die man sich auch erwartet, also oder der Feature-Fülle zumindest. Es ist so ein bisschen komisch, weil iOS 14.5 kreist ja so wie so ein Flugzeug über so einen Flughafen und landet nie, so seit Monaten. Also es ist, jetzt kam irgendwie Beta 6, glaube ich, oder so, die ist schon sowas von überfällig, die scheint zum Beispiel auf Hardware zu warten. Also da braucht man, glaube ich, nichts mehr reininterpretieren. Diese 14.5, die wird sofort veröffentlicht, wenn neue Hardware kommt.
Also sprich iPad im April oder sowas. Nicht?
Ich schätze mich. Also ich würde stark davon ausgehen, weil jetzt gab es im Zusammenhang der WWDC auch Stimmen, die gesagt haben, oh, da gibt es gar kein Event bis, also oder keine neue Hardware bis zur WWDC. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube, da kommt noch Hardware vorab. Und vielleicht kommt zur WWDC wieder Hardware, die so ein bisschen entwicklerfreundlich ist, so wie Macs zum Beispiel, um auf die ursprüngliche Frage endlich zu antworten. Also ich glaube schon, dass sie was so MacBook-artiges eventuell am Start haben und dann den Hardware-Teil sozusagen für die Entwickler interessant macht. Und was softwaretechnisch, was ich mir erwarte, kann ich gleich erzählen, aber jetzt lasse ich euch ja schon mal sprechen.
Ja, schwierig. Also ich erwarte tatsächlich nicht so richtig viel großartig Neues, wir müssen auch erstmal lernen, wie wir in einem Jahr nicht im selben Büro sitzend und in einer Firma, die ausschließlich per E-Mail und Ticketsystem, schlechten Ticketsystem kommuniziert.
Schlechtes Ticketsystem. Nicht vergessen, quasi unbenutzbares Ticketsystem.
Korrekt. Also ist ja kein Scherz, ist ja ein offenes Geheimnis. Apple funktioniert ausschließlich auf Radar und E-Mail und es gibt wirklich bessere Kommunikationsmittel für Corporate Communication.
Raiders of the Lost Ark.
Ja, genau. Und von daher glaube ich jetzt gar nicht so krass dran, dass wir extrem, produktmäßig extrem was Neues sehen. Was ich mir wünsche aber, ist das, was sie immer mal wieder gut gemacht haben, immer mal wieder, vielleicht in letzter Zeit mehr, mal weniger, Dinge stabil bekommen, Dinge benutzbar zu bekommen und sich darauf zu konzentrieren, was sie halt gut können. Und
für macOS jetzt meinst du speziell oder für alle?
Für alle.
Für alle Plattformen. Ja. Weil, also ich finde es interessant, dass du bei dem Kommunikationssystem kurz eingehakt hast, weil das ist ja so ein bisschen komisch. Also bei Apple läuft ja neben Radar und Mail läuft ja einfach viel auf WebEx. Also diese WebEx-Geschichte ist wild für Videokonferenzzeug. Also das ist ja auch nur angemietet, mehr oder weniger. Das ist ja nichts irgendwie was, wo sie irgendwie ihren eigenen Sternenstaub irgendwie drüber streuseln, sondern sie benutzen das halt für Pressegeschichten, sie benutzen das für Produktpräsentationen auch intern. Ist ein bisschen bizarr, dass sie auf dieses sehr, wie sagt man da, angestaubte Produkt sich verlassen, weil das ist halt schon, also das ist so Software, die schreit einfach, ich bin nicht Apple. Also das muss man glaube ich schon so sagen. Und ich wäre ja durchaus gespannt, ob sie nicht in diesem Jahr vielleicht dass irgendwer mal gesagt hat, hey, sag mal, wir haben doch da so FaceTime und kann man das nicht erweitern, dass wir unser eigenes Produkt, Präsentations, Meeting-Tool irgendwie haben, dass wir hübsch machen und in Apple-like-Form präsentieren dann.
Gab es das nicht schon mal in iChat, dass du sagst, hier Screensharing und der ganze Müll?
Ja. Es gibt es immer noch. Also du kannst immer noch die Screensharing-Funktion am Mac benutzen mit anderen Leuten. Es ist halt auf den Mac begrenzt und auch sehr versteckt mittlerweile. Also du findest die Option, sie gibt es auch noch. Ob sie super gut funktioniert, weiß ich nicht. Und sie bleibt auch irgendwie macOS only. Also.
In FaceTime?
Nee, in Messages.
Messages?
Mhm, in Messages ist das jetzt irgendwie gewandert, also.
Ja, weiß nicht. Und das müsste halt auch irgendwie auf die mobilen Plattformen, dass du da eben auch deine Präsentation, dass du halt doch deinen Zoom auf deinem iPad gleichzeitig im Hintergrund und irgendwie sagen kannst, hier ist mein PowerPoint oder Keynote oder zeig halt die Präsentation oder sowas. Das wäre so schlecht wahrscheinlich schon nicht, aber ich weiß halt nicht, ob sie das in iPadOS noch reinstecken. Meine Theorie stimmt, ist iPadOS ja auf dem Abstellgleis. Vielleicht kommt jetzt ein neues Feature mit 14.5 für das neue Modell, was halt irgendwie dreimal leider hat, vorne, hinten und an der Seite. Und das ist dann alles ganz, ganz lustig, aber ich weiß nicht, ob der Fokus nicht. Und was wir fürs iPhone brauchen, das iPhone ist eigentlich mit iOS 14 einem sehr okayen, stabilen Zustand. Also da kann man sicherlich noch an Feinheiten irgendwie schleifen, aber die große Baustelle ist doch wahrscheinlich macOS, wo wir jetzt das marzipanige Zeug, Catalyst und Zeug irgendwie mal Grund bekommen müssen, dass wir da eine ordentliche Geschichte bekommen, dass wir die ganzen Sachen, wo der ARM-Support vielleicht noch ein bisschen hackelt oder weißt du so, Hardware-Geschichten mit den neuen Rechnern nett mitspielen müssen, alles was jetzt die M1, Mac Minis mit externen Displays Probleme haben, das wäre ganz cool, wenn das angefasst wird und wenn halt diese Integration zwischen den iPadOS, macOS und iOS irgendwie noch runder wird, weil da geht schon noch was. Ja? Und halt, was macOS angeht, die ganzen Big Sur Albernheiten nochmal zurückkurbeln, also diese hässlichen modalen Dialoge. Ja? Diese Typo-Unfälle, diese Transparenzen, die so ein bisschen sehr unglücklich sind. Ich wäre mit relativ wenig zufrieden. Also so ein bisschen mehr Stabilität, so ein bisschen Unsinn zurückkurbeln, bessere Integration und ich wäre schon zufrieden. Und was halt APIs angeht, eigentlich alles ganz okay. Ich weiß nicht.
Ja, also es wirkt alles eigentlich relativ solide. Da könnte man halt jetzt halbwegs schrauben. dass man einfach sagt, wir ziehen so ein bisschen wir zurren das alles ein bisschen wieder zusammen und fest. Ja, so ein Snow Leopard quasi. Snow Leopard für iOS und für macOS wollen wir wieder haben.
Diese Snow Leopard-Geschichte. Ich meine, seit Jahren schreit man irgendwie so ein bisschen danach. Und es stimmt ja auch so ein bisschen seit Jahren. Also, Herr Big Sur ist halt so ein bisschen, hinkt halt so auf einem Bein so ein bisschen. Aber es kommt voran so ein bisschen, ja. Es steht ja nicht komplett still oder so. Also, Leo sagt ja immer, also zur Vorgängerversion hat sich nicht so viel getan. Wenn man irgendwie Catalina installiert hat, dann kann man auch Big Sur installieren. Und das stimmt schon, glaube ich, so. Also, ich plädiere auch weiterhin für vielleicht ein Jahr eher Pause und in Timos Richtung so komische Sachen wieder rauswerfen oder nochmal neu anfassen und alles so ein bisschen stabiler. Und das ist, man muss auch ein bisschen sagen, so die Priorität, das ist so die Priorität, die macOS so bekommt, weil die anderen Betriebssysteme, iOS und iPadOS, die sind schon wichtiger. Also die müssten, iPadOS hat letztes Jahr diesen ganz komische Jahr gehabt mit diesem Keyboard im Frühling. Und Pointer Support und so weiter und dann eher einen mäßigen iPadOS 14 Release im Herbst und da fehlt ja diese ganze App-Library-Geschichte, Widgets kannst du nicht irgendwie, Widgets sind auf die Seitenleiste begrenzt etc., also da gibt es offensichtliche Sachen nachzuarbeiten und bei iPadOS weiß ich es gar nicht, bei iOS weiß ich es gar nicht, also oder da gibt es sicherlich eine gute Handvoll, aber ich habe mir noch keine guten Gedanken gemacht. Die ganze WatchOS-Geschichte fällt mir spontan ein, also das müsste auch ordentlich vorangetrieben werden, gerade was die Integration und die Kommunikation mit der iPhone-Plattform angeht, also Daten hin und her schieben oder halt vom iPhone holen und so weiter, also das muss auf jeden Fall noch besser werden. Und dann ist ja, ich spreche es einfach mal an, dann muss ja die große Frage ist dann, ob eine neue Plattform irgendwo eine Erwähnung findet. Und die Brillen dieser Memojis, die Icons spiegeln und so weiter. Für mich ist das, wie ich das auch geschrieben habe, also ich interpretiere in diese Einladung sehr selten was rein. Mhm. Und die letzten Jahre war das ja auch eigentlich ganz gut. Also wenn so ein Apfel so eine 15 Farben annimmt, ist es okay, ja. Aber diese Brillen, die sind so ein bisschen Vorschlaghammer. Also da kannst du nicht anders denken als irgendwie an eine Softwareplattform, die irgendwo angekündigt wird oder startet, wo du Entwickler frühestmöglich raufziehen möchtest. Weil selbst, also wenn Apple eine Art AR-Brille ankündigt, ankündigt, dann nehmen sie sich ja keine eigenen Verkäufe weg, weil sie noch keine AR-Brille verkaufen, sondern sie können eigentlich die Softwareplattform ankündigen und haben dann ein Jahr Vorlauf. Und dieses Jahr Vorlauf, das halte ich nicht für ungewöhnlich, weil die Uhr hatte ordentlichen Vorlauf. Und da ist der Software-Support bei der WatchOS 1, das war ja sehr, sehr mäßig. Also du brauchst schon auch intern irgendwie einen Vorlauf, um halt dieses Produkt zu starten. Und man kann natürlich argumentieren, der Vorlauf war jetzt mit LiDAR, seit Jahren ist der im Gange. Aber es ist halt nochmal ein Unterschied, wenn du sowas öffentlich machst und dich verpflichtest irgendwie, wir bringen da ein Produkt. Und jetzt könnt ihr irgendwie schon mal anfangen, irgendwie lustige Software dafür zu bauen. Und der Zeitplan es würde mich nicht überraschen, ehrlich gesagt. Weil wenn du 2022 eine Hardware bringen möchtest, dann musst du halt zu dieser WWDC damit anfangen. Wenn du erst sagst, du fängst zur nächsten WWDC an, dann kommt entweder die Hardware viel später, also 2023, oder du startest wieder sehr komisch mit irgendwie paar eigenen Apps, aber keiner Softwareplattform darunter. Und so wie ich das mir denken könnte, will Apple da Apps von Entwicklern drauf haben, die nicht nur sie selbst gebaut haben.
Wie sollen sie es denn machen? Wie sollen sie die Augmented Reality-Geschichte, wie launchen die sie? Also die eine Theorie ist, dass sie so ein Developer-Kit machen, was irgendwie sehr teuer ist. Übrigens auch Developer-Kit, habe ich gehört, handelt Apple hervorragend mit Versand und Rücknahme.
Das klappt, ja.
Ja, und dann gibt es vielleicht irgendwann später in x Jahren die normale Brille, die man sich aufsetzen kann, die dann irgendwelche Sachen einblendet. Oder wandert das ins wandert auch der LiDAR-Sensor in das Telefon? Und was machst du dann damit?
Ja, also da ist er ja schon. Ja. Also LiDAR ist ja schon im Telefon. Aber also ich stelle mir das erste Produkt eher so ein bisschen die Gerüchtelage ist nicht so völlig abwegig, meines Erachtens. Also das erste Produkt eher so in diese, du hast eine Brille, die du zu Hause, also mehr oder weniger ein iPhone vor die Augen geschnallt. Also so ein Produkt, wo du nicht mit draußen rumläufst oder wo du irgendwo das im Alltag trägst, sondern was irgendwie Heim-Entertainment irgendwie aufruft, halte ich durchaus für interessant.
Also jetzt, der leider ist halt jetzt so, kannst irgendwie besser fokussieren, ja, aber der tut ja noch nichts. Ja, so mit Sinn im Telefon und im iPad und
sehr wenig.
Das vielleicht ist das auch so eine Sackgasse und das ist halt so ein Ding für in 10 Jahren, aber sie wollen halt jetzt schon den Grundstein legen und müssen halt jetzt schon die Forschung reinstecken, müssen jetzt die Developer an Bord bringen, dass die mal sich Gedanken drüber machen, wo ihre Dienste mit der echten Welt interagieren können. Wie nennen sie ihre Spezial-QR-Codes? Die Tags, die Upclips. Upclips heißen sie diese Woche. Habe ich jetzt noch nie in echt gesehen, weil natürlich Out and About gerade gestrichen ist, aber das könnte ja ganz nett werden, dass du mit einer Umgebung irgendwie interagieren kannst. Ein Beispiel ist Disneyland. Ist auch gerade ein schlechtes Beispiel, weil Disneyland so ein bisschen zu ist, aber wir haben ja so...
Na, jetzt wieder auf in Amerika.
Naja, komm, das so.
Läuft.
Ich meine, damals war doch schon das Problem, dass, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass diese Kostüme, diese Goofy und Donald Duck Kostüme, dass die total verseucht waren mit Sackratten. Weil...
Ich habe viel erwartet. Ich habe viel erwartet bei verseucht. Okay, ja.
Naja, es waren die 70er und da steckst du halt Studenten rein und die haben dann halt
keine Hosen an und die haben nie geduscht. Ja, wir kennen das Problem alle.
Der Donald Duck hat ja keine Hosen an. Auf jeden Fall.
Ja.
Ihr kennt das auch, diese Donald Duck Kostüme in Disneyland. Da haben ja die Mitarbeiter, die da drinstecken, haben ja so eine orangene Strumpfhose an, statt Entenbeine.
Ja.
Dann Sackratten. Aber
okay.
Was wollte ich jetzt raus?
Ja, du hast mich bei Sackratten verloren gehabt.
Disneyland hat ja so ein Anstellsystem. Ich weiß, ich habe den Namen vergessen, Quick Pass oder sowas, wo du dich wenn du an einer bestimmten Achterbahn einsteigen möchtest, dann musst du dir ja nicht 7 Stunden anstellen, sondern du scannst also früher war das so eine Plastikkarte, hast eine Plastikkarte gescannt und dann bist du damit quasi angestanden. Hat das Ding gesagt, wenn du in 2 Stunden und 15 Minuten zurückkommst, darfst du sofort rein. Und das haben sie jetzt eben auch digitalisiert, ich glaube inzwischen mit NFC, dass du dort deine Disneyland-App dranhältst und dann sagt dir hier Ding-Dong und dann kannst du reinlaufen und das würde natürlich auch so mit diesen App-Clips ganz, ganz schick funktionieren, dass du eben dich an Sachen, an Orten eincheckst oder so. Es gibt einen alten Columbo-Film, eine Columbo-Folge, da ist der Gag irgendwie, dass der Wachmann muss irgendwie nachts seine Runde drehen, der Nachtwächter, und der hat so einen Schlüssel. Und um zu beweisen, dass er nachts nicht schläft oder so, muss er diese Positionen ablaufen und jede Stunde an jedem Schloss so einmal rumdrehen.
Mhm.
Und so ein Ding, wo du halt so Sachen ablaufen musst oder Sachen, wo du, was weiß ich, beweisen musst, dass du da warst. Dass der Paketbote dein App-Clip an deinem Briefkasten scannt, um Amazon beweisen, dass er da war und nicht dein Paket gestohlen hat.
So was hat der MVV hier ja an jedem Bahnhof. Mir ist noch unklar, ob das einfach nur Zeiterfassung ist oder weiß ich nicht was, aber wenn du mal genau guckst, an jedem von da, wo die Fahrpläne, die aus Papier drin hängen, da in diesen Schaukästen, da ist immer an einer Seite rechts oder links unten, ist so ein kleiner NFC-RFID-Sticker. Und wenn die Mitarbeiter, zum Beispiel die Kontrolleurin, die ZugführerIn oder weiß ich nicht was vorbeikommen, dann halten die da kurz ihr Smartphone hin und steigen dann in die S-Bahn ein.
Aha.
Also, wie gesagt, entweder Zeiterfassung oder ein Nachweis, ich war hier, oder weiß nicht, vielleicht ist es ja auch Foursquare für MVV-Leute. Und hier irgendwie der Schorsch ist der Mayor vom Maisacher Bahnhof.
Ja, oder die Leute, die Plakate kleben, da ist an jedem Plakat ist ein QR-Code dran, wo du scannen musst und ein Foto machen musst von deiner Arbeit, dass du beweisen kannst, dass du die Arbeit gemacht hast. Das ist natürlich ein anderes Ding, das ist natürlich auch die totale Überwachung. So wie in den USA, Habt ihr es gesehen? Die Amazon-Fahrzeuge in den USA haben jetzt so eine AI-Kamera an den Spiegel gehängt bekommen. Das ist so ein Kasten, so wie eine Dashcam, wird in die Laster reingehängt. Und die sagen jetzt, naja, das ist voll gut für die Sicherheit der Fahrer, werden halt komplett überwacht in alle Richtungen, Kamera nach innen, nach außen, dass die Kamera verpetzt, wenn sie irgendwie müde gucken oder gähnen, ja, oder fressen oder sonst was. Und überwachen deinen Fahrstil, und wenn du halt die ganze Zeit hubst und Leute umfährst, dann meldet das Ding das nur im, also dass das AI läuft auf der Kiste oder in der Wolke, weiß nicht genau, und das fanden jetzt die nur so mitteltoll insgesamt.
Es ist, also dieses ganze Amazon, ich bin mir noch nicht sicher, wie schrecklich das Ganze in Deutschland ist, aber so alles, was man so aus dieser Kombination Amazon und seine Fahrer aus den USA hört, das ist einfach, das ist wie so eine toxische Beziehung. Und einer davon ist das Riesenarschloch. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wer, aber die Fahrer sind meistens die armen Schweine in dieser ganzen Situation. Und du siehst einfach so, wie dieses System aus. Was passiert, wenn du deine Mitarbeiter schlecht behandelst und schlecht bezahlst? Was passiert dann so? Und das ist so ein ganz, ganz furchtbarer Blick in einen Abgrund, über den man eigentlich noch gar nicht nachdenken möchte.
Ja, aber auch so, wenn du jetzt an Dinge denkst, die du machen könntest, wenn du vor die Tür gehen könntest, dann Restaurants und Speisekarten und App-Clips und wie du diese japanischen Restaurants haben manchmal diese aus Wachs ihre Speisen so im Schaufenster stehen, könntest du auch AR speisen dann. Weißt du, kannst du den Burger, den du gleich reinpfeifst, irgendwie als in AR sehen und über dem Laden schwebt, so wie der weiße Hai 17 in Back to the Future aus dem Kino raushüpft. Wisst ihr noch Kinos?
Klar.
Ja.
So wir könnte der Burger über der Burgerbude schweben und ja, und dann siehst du ja hier.
Wir hatten uns ja mal für den Ladefuchs überlegt, ob wir so App-Clip-Aufkleber bauen. Weil das wäre natürlich schon relativ smart, wenn du Aufkleber eh baust und Menschen, die aus Versehen an Ladesäulen zum Beispiel kleben würden, könnte man natürlich sagen, smarte Idee, da machst du einen App-Clip drauf und dann braucht bloß jemand sein Smartphone da drauf halten und dann saugt das Telefon ja so den Bruchteil dieser App, oder die App ist eh so klein, dass es egal ist, lädt die direkt und die geht auf, was echt ein smartes Konzept wäre. Das Blöde an der Sache ist, du musst halt zwei Codes nebeneinander stecken, weil das halt nicht, der App-Clip, diese App-Clip-Geschichte von Apple ist halt sehr proprietär.
Nein.
Das sind doch so special.
Nee.
Die sehen nur special aus, so ein bisschen.
Du kannst auch einfach stinknormale QR-Codes nehmen und die machen das Gleiche.
Dann weiß ich nicht mehr, wo unsere Diskussion dann hängen geblieben ist. Muss dann da ein Link direkt in den Store passieren, oder?
Nö, du brauchst eine URL, die entweder, die kann allgemein heißen, ist einfach Ladefuchs, oder es kann sein Ladefuchs/ das hier ist eine NBW. Und dann macht er die richtige Seite für NBW auf.
Das ist ziemlich gut, weil wir müssten natürlich Weichen bauen können. Also, dass wir halt sagen, hier, wenn du halt ein Android-Gerät bist, dann macht er was anderes, als wenn du ein... Das ist gut zu wissen.
Das geht.
Ja. Wir hatten da mal drüber wahrscheinlich hatten wir auch damals schon rausgefunden, dass das ging, und ich habe es vergessen. Aber in meiner Erinnerung war so, App-Clips, die müssen irgendwie schick aussehen und rund und weiß ich nicht.
Ja, das... Also wozu es halt führen könnte möglicherweise, ist halt, dass du, wenn du in ein Restaurant gehst und da steht halt dieser Aufsteller auf dem Tisch, dann sind halt da zwei Codes, der für Apple und der für Android, aber es könnte auch der gleiche normale QR-Code für beide sein, weil das ist einfach nur eine URL zu deiner Website, und die kann halt in der URL spezifizieren, wenn das jetzt ein Rollerverleiher ist, das ist Roller Nummer 17, und dann wird halt Roller 17 freigeschaltet, oder das kann halt heißen, ich bin in McDonald's Restaurant Nummer 25, und dann geht halt für diesen Laden die Bestellung auf oder so.
Also das Schöne an den App-Clips, so wie sie Apple halt macht, ist, sie sind sehr, sehr haben einen hohen Wiedererkennungswert, also dadurch, dass sie halt hübsch aussehen. Also lieber wären mir die schon, muss ich gestehen. Aber die bringen mir natürlich nur auf dem iOS was.
Ja, also mal schön sind sie auch nicht, und ich weiß auch nicht, ob die Leute kapieren, dass sie da ihr... Sieht ja, man das direkt, nicht, dass man das da dranhalten soll? Ich meine, du kannst NFC reintun, dann geht es direkt mit dranhalten, oder du musst halt die Kamera Und war nicht noch neulich irgendwie so ein Feature in der in irgendeinem iOS-Update, dass es auch kleinere QR-Codes erkennt
oder
so?
Ja, dass die Kamera kleinere Codes erkennt, richtig.
Ich habe neulich einen Laster gesehen auf der Straße, stand hinten drauf QR-Code, so how's my driving, sollst du den Fahrer verpetzen, wenn er scheiße fährt.
Ja. Vielleicht möchte man das ja aber auch.
Vielleicht.
Oh, war es ein Amazon-Truck zufällig?
Nee.
Oh, schade, dann hatten die selbst einfach sagen können, dass sie noch kein Geld hatten für diese Kamera.
Naja, ich weiß nicht, irgendwelche Hardware zur WWDC, also mir ist dieses, die Reihenfolge der Gerätschaften dieses Jahr so ein bisschen unklar aus den Gerüchten. Also ja. iPad relativ bald wahrscheinlich. Ich dachte auch Apple TV relativ bald, aber das sagt man eher später, auch wenn Apple jetzt irgendwie diese Infrarot-Fernbedienung nochmal aufgegriffen hat, scheinbar das von dieser britischen Firma, die wenn irgendwelche Kabelbox-Hersteller da eine ordentliche Fernbedienung wollen oder so.
Ja, die Fernbedienung, die als neue Apple TV-Fernbedienung durchgereicht wurde, die ist nicht die neue Apple TV-Fernbedienung. Also es konnte man relativ leicht auch schon sehen, weil das da ist ja kein Trackpad drauf und tvOS ist sehr abhängig von einem Trackpad. Das komplett umzuwerfen, ich bin skeptisch. Also ist, glaube ich, schon, also da kommt eine neue Apple TV-Fernbedienung. Das sieht man ja auch so ein bisschen am Code, der da schon durchgereicht wurde, der Namensgebung von dieser Fernbedienung. Aber wann das kommt, ist unklar. Also ich gehe immer noch von einem April-Event. Also Event ist immer so eine falsche Bezeichnung. Also wenn man von Event spricht, dann kann man auch einfach Produktveröffentlichung irgendwie sagen, je nachdem, wie halt dieses Jahr stattfindet. Da würde ich keine Wetten abgeben mehr. Also es kann Video sein, es kann auch einfach irgendwo schicken ein paar Leuten das Zeug und dann gibt es ein Embargo. Also ich halte da viel für möglich, sagen wir es mal so, dieses Jahr. Und WWDC, ich glaube schon, dass Hardware kommt zur WWDC. Also so ein größeres MacBook oder so, ich glaube, das lassen sie gerne so direkt zur Entwicklerkonferenz oder im Umfeld der Entwicklerkonferenz rausfallen, weil es halt ein sehr populäres Gerät für Entwickler auch ist. Also wenn es denn fertig ist und wenn es denn ein Go gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Apple eine Präferenz hat, das dann zu dem Zeitpunkt rausfallen zu lassen.
Ich habe, glaube ich, in der letzten Postshow schon mal drüber geredet, so auf was warte ich denn? Also was brauche ich denn? Was will ich denn? Und ich glaube, ich will so einen iMac, so einen großen neuen iMac. Hätte ich gerne wahrscheinlich. Mhm. Und das erste Gerücht, was wir gehört hatten, war ja, dass der 21er durch einen 24er abgelöst wird. Und die Frage ist, dann kommt da auch ein größerer. Und da kam heute ein Gerücht dazu, dass eben gesagt wird, aus dem 27er iMac wird vielleicht ein etwas größerer 30er oder 32er iMac. Was schon relativ enorm ist. Also wenn wir uns an das 30er Cinema-Display zurückerinnern, das war schon ein rechtes Trumm.
Ja, das war schon...
Boah. Und also so an der Grenze von zu groß. Oder bei dem Ding war auch noch so ein bisschen problematisch. Du brauchst einen riesen Klotz zum Anschließen, weil das ist irgendwie dieses Dualkabel und so ein Zeug.
Ja, stimmt, ja.
Also ist ein Riesending und das ist halt... würde mich aber wahrscheinlich sehr reizen und... Weil in welchem Verhältnis steht das zum Pro Display XDR? Also auch preislich und auch von der Größe und der Auflösung, ist das dann ein 6K-Display? Ist das ein 5K-Display auf 30? Macht auch keinen, also oder ist irgendwas dazwischen? Also Apple kann sich da zusammenbasteln, was sie möchten. Aber das wäre wahrscheinlich relativ nice.
Es wäre halt interessant, ob sie bei den Gehäusedimensionen von dem 27 Zoll bleiben können und trotzdem das Display auf 30 ziehen können. Das heißt, dass es nicht so ein irrsinniger Trumm wird, aber wenn du halt die an die Bildschirmränder irgendwie drückst, den eigentlichen Screen, dann kriegst du mehr Bildschirm rein bei einer kleineren Gehäusegröße. Das ist ja auch die Vermutung bei dem 21 und dem 24 Zollgerät. Also ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, ich glaube daran, also dass sie beide Versionen aktualisieren und auch zur gleichen Zeit dann bringen. Und mal gucken. Also ich kann mir das schon als sehr populären Rechner vorstellen. Also diese iMacs, die sind beim Design einfach überfällig und die verkaufen sich immer noch anscheinend recht gut und die haben halt diesen Allzweckverwendung, also die kannst du halt überall reinstellen. Die kannst du eine Hotellobby stellen, die kannst du zur Rezeption stellen, die kannst du zu dir nach Hause stellen. Das ist ein populärer Rechner bei Apple und ich glaube, der wird entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Aber keine Ahnung, wie der dann wirklich seine Vorstellung erhält. Also Apple mag ja schon Geschichten erzählen, aber es ist halt schwierig mit dem Leute einladen und den Geschichten vor Ort erzählen. Und deswegen werden es wahrscheinlich Videos werden. Aber ob die in einer Art Event stattfinden oder ob einfach Videos zu einem neuen Produkt veröffentlicht werden, das ist schwierig vorherzusagen, meines Erachtens.
Ja, und wann halt? Also ich habe jetzt meinen fantastischen Gutschein für diese 412 Euro. Gutschein ist gültig für alle Produkte ab 413 Euro. Nicht, dass du hier irgendwie gratis davon kommst.
Okay. Ich wette, das ist irgend so ein völlig absurder Steuerscheiß.
Wahrscheinlich, ja.
So, Moment mal, da muss am Schluss, wir müssen ja, ich will es dir gar nicht, kein Steuerberater, ich weiß es nicht, aber irgend so ein Scheiß wird es sein. Meine Vermutung ist hier, Freund ist amerikanischer Steuerberater. Wahrscheinlich kommt entweder noch während der Live-Sendung, falls er sie hört, oder spätestens wenn die Sendung hört, kommt eine Nachricht. So, ist doch ganz klar, weil wegen der fauler Wendley-Clause muss natürlich mindestens $1 wegen whatever.
Ja, aber das ist dann in irgendwelchen amerikanischen Staaten, wo du nicht auf der linken Straßenseite laufen darfst, wenn du einen Lama dabei hast.
Irgend so eine Scheiße.
Und die amerikanischen Rechtsanwälte, ja natürlich, was denkst du denn?
Ich bitte dich. Es sei denn, du hast aber ein Open Carry Permit und hast auf der linken Seite eine Smith & Wesson, dann ist es kein Problem. So, ach so, na gut dann, ja.
Was habe ich über die Amish und Corona gelesen? Ich glaube, die sind noch fortschrittlicher als wir hier.
Jeder. Aber ja, echt?
Wo wir gerade über Pferde sprechen. Und Lamas sind ja sowas Ähnliches wie Pferde.
Aber Moment. Ja, und Äpfel sind sowas Ähnliches wie Bananen. Natürlich. Nur weil sie vier Beine haben. Ein Tisch ist ja auch sowas Ähnliches wie ein Pferd.
Ja, so egal.
Setz sie auf den Tisch und reitet davon. Ja! Wo waren wir?
Irgendwie immer noch bei der WWDC, aber.
WWDC, richtig. Ich bin heute nur ein bisschen neben der Spur. Aber sonst, vielleicht ist dieses Kaffeegetränk.
Vielleicht.
Ich meine, es ist lustig, dass diskutiert wurde, was wohl mit der WWDC 2022 passiert. Und ob wir jetzt irgendwie einen anderen Blick darauf haben, nachdem wir letztes Jahr ja über die WWDC gesprochen haben und überlegt haben, ob 2021 auch virtuell stattfindet und online oder ob es in Persona stattfindet. Und ich weiß nicht, also meine Meinung hat sich so ein bisschen gar nicht geändert. Also ich glaube, dass diese Video-Sessions einfach in dieser Videoform, diese Sessions von den Entwicklern mit den neuen Vorstellungen von Schnittstellen und von Software, dass die weiterhin in Videoform stattfinden. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass Apple auch 2022 zu einer weltweiten Entwicklerkonferenz einlädt, weil das sind halt viele Länder, die da irgendwo, wo Leute anreisen wollen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das irgendwie realistisch ist.
Aber also, wie willst du denn, also wir haben ja in Europa jetzt schon genug Probleme, uns bis jetzt nicht geschafft, irgendwie einen einheitlichen Impfausweis oder sowas zu besorgen. Ja. In Deutschland haben wir 5 Blockchains, die das dann vielleicht erledigen. Aber wenn du mit deinen 5 Blockchains und deinem deutschen Impfausweis kommst, hier mit dem super, wer macht das hier, IBM, mit deinem IBM App-Clip-Impfausweis, den du umgehängt hast, und kommst damit an den Check-in von deiner WWDC in den USA angelaufen, heißt leider Wölfel, hast einen Umlaut im Namen, zack, fertig, geht nicht.
Es sei denn, du hast einen Open Carry Permit und hast einen Alpaka im Halfter, so ein kleines Trage-Alpaka. Ja, also dieses Impfausweis-Thema ist natürlich ein schwieriges. Die Frage, die sich mir jetzt stellen würde, nehmen wir mal an, magische Dinge passieren und Anfang 2022 ist dieses Virus komplett ausgerottet, es gibt es einfach nicht mehr, alles ist fein, wir können zu 100% Normalität zurückkommen. Haben wir auch dann keine echte, in Anführungszeichen, keine, ich nenne es lieber In-Person-WWDC mehr, oder haben wir die dann schon noch?
Ja, schon wieder. Willst du denn, also kannst du denn, wollen die USA so viele Leute, auch wenn die USA das unter Kontrolle bekommen, weil sie niemandem was von dem Impfstoff abgegeben haben und lieber ihre eigenen Bürger 3x, 7x geimpft haben, auch mit dem Update und irgendwie Pfizer 1.1 gegen die sonst was Mutanten. Wäre es nicht lustig, wenn wir auch so eine deutsche Mutante hätten, die aber aus wirklich aus Wuppertal kommt? Weißt du, die Mutanten bis jetzt so UK, Südafrika, Brasilien und halt Wuppertal.
Wenn so eine deutsche Kleinstadt Weltberühmtheit erlangt, irgendwie durch eine Corona-Mutante, das wäre schon.
Also noch witziger wäre es, wenn die irgendwie so aus, weiß ich nicht, Freital in Sachsen kommt und dann die P88-Variante ist. Weil, ne? Könnte ich mir am meisten vorstellen.
Galgenhumor.
Ja, ja, tu was anderes, bleibt einem nicht mehr übrig. Aber es wäre schon sehr lustig eigentlich. So eine. Und die Frage ist, welchen Namen kriegt sie dann? Also ist es dann einfach hier so, ist es dann einfach auch nur jeder nennt die so ganz nüchtern B117 oder P1 oder die UK oder brasilianische oder irgendwie Lederhosen-Virus. Weil, ne, sind wir ehrlich, es würde darauf hinauslaufen.
Nein, aber will man denn für so eine, also ich meine, so eine Messe, ja, so wie die WWDC oder so eine Konferenz oder irgendwie MWC oder diese ganzen riesen CES, diese Messen, NAB und den ganzen Quatsch, worüber wir ab und zu mal reden, will man denn dafür zum Beispiel sich auch mal als Teilnehmer 2 Wochen in die Quarantäne reinsetzen? Will man sich da 17 Mal testen lassen? Lohnt sich das denn überhaupt, wenn du dich halt einfach zu Hause vor deinen Zoom setzen kannst und Leuten zuschaust, wie sie in ihre Laptop-Mikros reinsprechen?
Ja, also manchmal würde es sich vielleicht lohnen, aber am Schluss stellt sich ja wirklich nur die Frage, angenommen, du müsstest nicht mehr, würden wir es trotzdem machen. Also wenn wir, ich glaube für 95% der Besucher von so einem Event würde sich das nicht lohnen. Also wenn du sagst, du müsstest irgendeinen Unified-Ausweis dabei haben oder vorher und nachher dich in Quarantäne begeben, würden viele Leute einfach sagen, dann fahre ich da halt nicht hin, sondern mache ich das virtuell, das würde für mich reichen. Es gibt sicherlich so ein paar Meetings, die leben schon davon, wenn du nochmal mit jemandem so in echt quatschen kannst, weil es halt doch nochmal eine andere Dynamik hat. Manche Sachen möchte man vielleicht auch mal in der Hand gehabt haben, um zu verstehen, wir kennen das ja alle. Also wir kennen ja diesen Moment, wo du gerade ein Apple-Produkt in der Vorstellung siehst und du denkst, boah, okay oder nee, das macht überhaupt keinen Sinn, es dann in die Hand nimmst und sagst, okay, ich verstehe es jetzt. Es macht, also es ist jetzt irgendwie cooler, als ich das vorher gedacht habe. Oder das sah auf Renderings komisch aus. Das sah im Video, habe ich gedacht, das ist scheiße hässlich. In echt ist es nicht scheiße hässlich. Das könnte schon funktionieren oder irgendwie was bringen. Für die großen Massen bringt es wahrscheinlich nicht. Und dann kannst du natürlich auch irgendwie wieder so deine Hotel Room Messe machen, die es ja oft schon mal irgendwie gegeben hat in, das klingt jetzt schädiger als es ist, aber gerade so bei NAB und Co. haben halt sehr viele der mittelgroßen Buden gesagt, nee, wir bezahlen euer absurdes Geld nicht, wir mieten uns einfach eine Suite und laden die Leute dort ein. Und das könnte man natürlich dann auch machen. Also, aber die Frage ist am Schluss halt weiterhin die, was ist denn, wenn diese Pandemie wirklich vorbei ist? Brauchen wir dann einfach keine Messen, keine echt In-Person-WWDCs mehr? Ist es dann einfach verbrannt und wir machen das alles nur noch virtuell?
Also ich würde gerne irgendwo hingehen. Also auch wurscht wo. Also ich würde auch, weißt du, ich würde auch auf eine Messe gehen, die mich nicht interessiert. Nur irgendwo hinzugehen.
Ja.
Weißt du, so irgendwie so.
Bist nicht allein wahrscheinlich.
Für Jäger oder sowas. Wollt irgendwie so super Bärenfallen verkauft werden oder was man da so hat.
Ja, aber das ist ja highly topical. Jetzt mal.
Nee, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie zurückkommen oder ob sie dann, also sollen sie sich ihr Steve Jobs Theater einfach in den Hut stecken? War das umsonst?
Ja, das hat sich schon lange bezahlt gemacht. Also das kannst du, so kannst du nicht rechnen. Also, nee, und ich, man sagt immer gerne irgendwie, ich glaube, ich bin da auch schuldig. Ich habe auch in Vergangenheit gesagt, dass Apple schon gerne irgendwie auch Leute versammelt und ihnen was in Persona zeigt, weil das halt macht halt einen großen Unterschied bei, weiß nicht, Produkten, die eventuell fürs Gesicht kommen oder so. Ich meine, es gibt halt Produkte, die kannst du nicht einfach nur anschauen. Und aber da das einfach nicht abzusehen ist noch nicht, weiß nicht, muss man die Frage vielleicht noch mal ein bisschen aufschieben, wie wir damit umgehen werden in der Zukunft, weil ich ehrlich gesagt fällt es mir schwer, da irgendwie eine Vermutung abzugeben. Ich hab eben ganz mal realistisch drüber nachgedacht und du musst ja auch irgendwie, also wenn du es über Messen insgesamt sprichst, dann hängt da ja auch immer irgendwie die Stadt dran oder die Region dran, weißt du? Und die Region gibt dann so Messen frei und die Messenbetreiber, die sind dann sehr, sehr glücklich, dann irgendwie da die Messe stattfinden zu lassen und dann findet die Messe statt und verschickt Einladungen und dann kommen da natürlich auch Leute. Also es gibt so eine Dynamik, die da sicherlich irgendwie greifen wird für so große Messen, dass die zurückkommen. So, also ich glaube, und es herrscht gleichzeitig, glaube ich, wirklich so eine Müdigkeit, was Videokonferenzen angeht. Das ist, wenn du in so einem Bereich arbeitest und den ganzen Tag da drum, also es hat halt seine Grenzen derzeit noch. Ich meine, vielleicht ändert sich alles mit so einem Headset, das bald vorgestellt wird, aber ich glaube es ja nicht. Also ich glaube schon, dass der Mensch so ein sehr soziales Wesen ist und gerne zusammenkommt.
Ja, ich fühle, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, das ist ja auch so eine Art Videokonferenz, aber die ist von der Qualität so gut, dass es keinen großen Unterschied macht, ob der Bast, also außer dass ich ihn nicht mit Sachen bewerfen kann, aber auch ansonsten ist ja, sitzen wir sowieso immer getrennt. Und das macht keinen großen Unterschied, wenn nur die Latenz klein genug ist, wenn das Bild gut genug ist, wenn der Ton gut genug ist, dass wir uns gut verstehen, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Aber ich habe neulich so eine Veranstaltung gesehen, irgendwie live gestreamt und die war halt komplett irgendwie auf Zoom zusammengestopselt und keiner von den Leuten hatte ein volles Jahr nach Beginn der ganzen Scheiße ein Mikrofon. Und es war einfach nicht zum Anhören. Ja, teilweise Kamera einfach so total, also man kann ja manchmal nichts machen, wenn man schlechtes Netz hat. Aber man kann ja zumindest gucken, dass man nicht im Dunkeln sitzt und eine Lampe anmachen oder sowas.
Ja,
ja, so einfache Sachen.
Ja, könnte man machen.
Und dann wird das ja deutlich angenehmer. Ich sehe aber auch, also wenn ich von Leuten höre, die jetzt halt seit einem Jahr überraschend im Homeoffice sitzen, die natürlich auch die Schnauze voll haben, weil die sitzen nur zu Hause und sitzen den ganzen Tag in einem Zoom und das ist dann wahrscheinlich auch furchtbar. Ja.
Ich wüsste nicht, wer sowas machen will.
Nee, aber jetzt, du machst es ja die ganze Zeit. Ja. Ist das, wie fühlt sich das an nach einem Jahr jetzt?
Also, das Positive zuerst, es fühlt sich halt normal inzwischen an. Lass mal über, wenn jemand irgendwie im Slack schreibt, lass mal schnell über XY reden, ist es halt plötzlich, löst es in meinem Kopf ein /Zoom-Enter aus im Slack. Und in dem Moment geht halt der Zoom-Call los. Und alles ganz normal. Oder hier, ein Meeting ist inzwischen halt nicht mehr verbunden, in meinem Kopf verbunden mit ich gehe mal in einen unserer Meetingräume, sondern ist halt in meinem Kopf damit verbunden, es geht halt jetzt gleich ein Zoom-Ding auf. Und das ist irgendwie cool und angenehm, weil das bedeutet im Zweifelsfall auch, dass ich momentan in der Lage bin, in einem Meeting teilzunehmen, selbst wenn ich gerade nicht am Rechner sitze, weil die Zoom-App natürlich auch auf meinem Smartphone läuft. Was man aber halt, also das ist das Positive dran und das, die Reibung ist ein bisschen weniger geworden. Überhaupt sich mit jemandem auszutauschen über irgendetwas. Was man aber halt sagen muss, so dieses Gefühl, ich möchte wieder echte Menschen sehen und im Zweifel mit echten Menschen in einem Raum sitzen und keine Ahnung, über Zahnimplantate sprechen oder über irgendwas, was mich auch sonst Dreck interessiert. Es ist wie mit der Jägermesse. Das ist schon. Und bei uns ist es glücklicherweise so, dass die technische Ausrüstung aber halt gegeben ist. Und solange so der Großteil der Menschen die technische Ausstattung zur Verfügung hat und technische Ausstattung benutzt, und zu einer technischen Ausstattung erzähle ich jetzt einfach eine Glühbirne an der Decke dazu, weil die offensichtlich schon wichtig ist, ist das erträglich. Was dann am Schluss aber so im Alltag ankommt, wieder und wieder und wieder, ist, dass es dir plötzlich auffällt, wenn die eine Person einfach kontinuierlich sich weigert, Kopfhörer zu tragen und 18 Meter vom Rechner weg sitzt, und dann kann das eingebaute Mikro noch so gut sein und die Echo Cancellation und die Audio Enhancement in Zoom kann noch so magisch sein, aber wenn du Scheiße golden ansprühst, bleibt's halt goldene Scheiße. Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Es ist wie mit dem Schmetterlingslippenstiftschwein. Das ist halt dann einfach das Audioschwein. Und das dann ist halt, ja.
Mich würde echt interessieren, findest du das effizienter mit den Videokonferenzen? Also hast du so die, mit dem Blick zurück und der Erfahrung irgendwie vom Jahr davor irgendwie, kommt man schneller zu einem Punkt und verquatscht sich weniger, weil man irgendwie noch rumsteht und über irgendwie das Wochenende spricht? Oder ist es andersrum?
Weder noch, glaube ich. Also okay. Also die Dynamik ist schwieriger im Raum, also im virtuellen Raum,
yeah,
weil du liest die Leute viel schwieriger, also generell, das macht es ein bisschen komplizierter, man fällt sich halt weniger leicht ins Wort, also oder dauernd, je nachdem, wie es halt ist. Also inzwischen hat man natürlich da so ein bisschen eine Etikette da, sich selbst erarbeitet, wo man halt ungefähr dann rausgefunden hat, wann man jetzt irgendwie was sagen kann und was nicht. Das hast du halt im echten Raum einfach nicht. Was halt dazu kommt, so dieses, ich schreibe mal schnell was an die Tafel, also an die echte Tafel, das ist einfach viel einfacher mit einer echten Tafel, und dann kannst du zu zweit an der Tafel stehen und da an Sachen rum skizzieren und drüber nachzudenken. Das ist, kannst du alles virtuell irgendwie machen. Aber geil ist das halt alles nicht. Das dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Also ob du jetzt irgendwie ein Muralboard hast oder weiß ich nicht was, das ist alles für das, was es ist, geiler Scheiß. Also technisch gesehen, sau cool. Aber es ist halt so im Vergleich, also so billig das klingt, aber so ein Whiteboard mit Stiften, das ist einfach Raketentechnik. Das ist einfach großartig, weil alle Leute, die in dem Raum sind, die können das gleichzeitig benutzen, und so beliebig viele Mauszeiger können das, und es ist einfach großartig. Und manchmal ist man aber schon, effizienter, weil man einfach, ich springe da mal schnell rein, und dann hat sich's halt so etabliert zu sagen, okay, wir haben die Lösung gefunden, so, und es hat 2 Minuten gedauert, und sagt man, alles klar, danke, ich kümmere mich drum, tschüss. Und dann ist es okay. Und das fühlt sich natürlich im echten Leben komisch an. Weil
da ist ja, dann klar, schon. Ja.
Aber auf der anderen Seite, und das ist so der dritte Aspekt von dem Ganzen, man hat natürlich schon inzwischen auch so eine Smalltalk-Mentalität auf dem Zoom. Also in der Videokonferenz sich erarbeitet. Also es ist schon auch so, dass man einfach mal rumhängt. Und Alex, du hattest uns ja mal vor einer Weile dieses Around geschickt. Mhm. Das ist ja so eine Videokonferenzgeschichte, die einfach dir so in Anführungszeichen Chatheads irgendwie auf dem Desktop einblendet. Das ist nicht so ein Brocken-Applikation, sondern die sind immer drüber. Und das ist, ich dachte am Anfang, was ein Schwachsinn. Und das ist aber relativ fantastisch, weil das sehr, sehr unstörend ist. Und wenn du dieses, ich quatsch mal nebenbei mit Leuten haben möchtest und so ein bisschen mitbekommen möchtest, wie die Leute gerade so, also Körpersprache funktioniert und Mimik und sowas funktioniert, ist das geil, weil das einfach irgendwo über deinen Applikationen rumliegen kann, nicht viel Platz braucht. Und halt das viel besser weg abstrahiert, als das ein sonstiges Videochat-Programm vernünftig kann. Und das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Und ich benutze es tatsächlich inzwischen relativ viel mit den Leuten, wo ich es benutzen kann, weil es meine GDPR-Compliance Schrecklichkeiten erlauben. Ja, okay. Aber tatsächlich ist da dann wieder das richtige Tooling ab und zu, für je nachdem, was das Setting sein soll, schon überraschend hilfreich.
Ja, das ist interessant. Also, weil die Videokonferenz ist ja so Licht an oder aus. Also entweder bist du da irgendwie drinne oder du bist draußen, aber es ist halt so, es nimmt dich, es ist wie ein Meeting, es nimmt dich halt komplett ein.
Ja.
Aber es entspricht ja nicht so wirklich der virtuellen oder der digitalen Atmosphäre, die du eigentlich ansonsten hast. Irgendwie. Ja. Du müsstest da eigentlich nicht komplett eingebunden sein, weil diese Videochat-Geschichten, wo du irgendwie mit 30 Leuten in einer Art Vorlesung sitzt, irgendwie ist halt total ineffizient dann halt auch. Und das machst du vielleicht in der Uni, weil da gibt's halt nur den einen Professor, der das vorträgt und der sitzt nur in dem einen Raum und dann musst du dich da auch reinsetzen mit allen anderen. Aber bei den digitalen und virtuellen Geschichten ist das ja eigentlich nicht zwangsläufig nötig. Und deswegen ist es interessant, dass, also da fehlen halt vielleicht auch noch die Konzepte oder zukünftige Konzepte könnten das aufnehmen, dass du halt du hast einen Arbeitspartner, mit dem du ständig kommunizierst, aber der sitzt halt nicht neben dir, sondern sitzt halt irgendwo digital. Und für den jedes Mal ein Zoom-Meeting aufzumachen, ist halt auch Overkill dann. Weil dann, ja, also mit dem einfach mal so zu sprechen zu können, digital, wie du das machen würdest, als wenn er dir gegenüber sitzt am anderen Ende des Schreibtischs, wäre halt interessant.
Und ja, klar. Der Nachteil ist natürlich, du bist halt in dem Moment, wo du zu Hause hockst, bist du ja auch in einer ganz anderen Situation irgendwie, weil du sitzt ja natürlich zu Hause und wenn du am Tag vorher hier Burritos gemacht hast und die Trompetenkäfer zu Besuch kommen, dann lässt du die halt auch mal rein oder raus, je nachdem, wo sie gerade hinwollen. Und das würdest du vielleicht im Büro nicht machen. Und wenn du aber natürlich in so einem virtuellen Raum sitzt mit offenem Mikrofon und du spielst dann plötzlich die traurige Serenade von den schwarzen Bohnen, dann denkt sich auch vielleicht denn. Also vielleicht ist man natürlich mit dem Kollegen, der Kollegin irgendwie auch so cool benannt, dass man sagt, ja, easy, kein Problem.
Kommt drauf an, was für ein Job, wenn das in Disneyland ist und ansonsten teilt ihr euch auch das Goofy-Kostüm.
Ja gut, fair enough. Aber wenn du im Disneyland bist und dein Job normalerweise Goofy-Kostüm ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die ganze Zeit Zoom-Calls plötzlich mit dem anderen Kollegen oder der Kollegin machst, ist relativ bei null, weil ihr vermutlich beide arbeitslos in Wirklichkeit seid. Dann also in dem Moment jetzt. Ich sehe so den Punkt, so man ist entweder drin oder nicht drin, weil, aber gleichzeitig ist es halt auch so eine Hassliebe. Also ich schätze das sehr, also es, um nochmal so ein Beispiel aufzugreifen, warum für mich diese Videogeschichte an einer Stelle besser funktioniert, als in echt dabei zu sein. Wir haben bei uns hier so, wir sind ja agile Teams und haben halt alle zwei Wochen so ein Review, wo du, wenn du irgendwie mit einem Team was am Hut hast, wird nach zwei Wochen drüber geredet, was haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht? Es wird halt kurz präsentiert, vorgestellt, was haben wir gemacht? Wenn es Fragen gibt, kann man sich dann nochmal abstimmen. So. Und das machen wir voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen. Da kann man dann nochmal kurz drüber reden, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Oder habe ich noch einen Einwand oder habe ich keinen Einwand mehr? So, und das hilft einem halt, um so ein bisschen zu verstehen, wo rennen die anderen gerade hin? Rennen wir ungefähr in die gleiche Richtung, wenn wir Überschneidungspunkte haben, wenn nicht, kann mir das ja wurscht sein. Und das ist so ein Termin, da bin ich normalerweise bei zwei anderen Teams dabei, weil das für mich relevant ist, weil ich das wissen muss, ob ich mich, also mein Team da irgendwas, oder bei drei Teams, ob das da die berührt oder nicht. Und in der Regel ist das so ein ich könnte mir auch im Nachhinein eine Aufnahme davon anhören, weil ich muss einfach nur wissen oder einen Text durchlesen, wenn das jemand runtergeschrieben hätte. Was ich aber in diesem Meeting jetzt tun kann, ich kann in dieses Meeting gehen und das dauert meistens ungefähr eine halbe Stunde, weil manchmal noch Sachen gezeigt werden. Ich kann also in dieses Meeting gehen. Ich nehme diese Meetings meistens, also in 99% der Fälle, in der Küche wahr. Da steht mein Notebook, ich habe Kopfhörer drin, bin gemutet und höre zu. Und räume derweil die Spülmaschine ein, weil die meistens direkt nach dem Mittagessen sind, räume also die Spülmaschine ein, mache also andere Dinge derweil, kriege alles mit und wenn ich was sagen möchte, muss ich bloß die Leertaste drücken und sagen, ja Moment mal, XYZ, bin also die ganze Zeit im Meeting, kann aber was komplett anderes machen Und das ist tatsächlich an der Stelle relativ lässig, weil ich, weil die Arbeitszeit, die ich sowieso, das, weil das ist für mich 100% Arbeitszeit. Mhm, klar. Und ich verbringe die auch mit kompletter Konzentration beim Meeting, weil Geschirrspülmaschine aus- oder einräumen halte ich jetzt für relativ unkomplex.
Schaffe ich auch.
Genau, bin aber in der Lage, das zu machen. Und trotzdem gleichzeitig an dem Termin teilzunehmen, für die Kollegen, die mich im Video sehen, das ist komisch, weil ich immer wieder aus dem Bild raus und reinlaufe, bin aber halt trotzdem gleichzeitig in der Lage, mich an einer möglicherweise notwendigen Stelle einzuklinken. Und das ist schon relativ cool, weil, also es kommt mir natürlich als Arbeitnehmer extrem entgegen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr angenehm, weil ich halt mein Privatleben mit meinem Arbeitsleben kombinieren kann an der Stelle, weil ich könnte auch nicht keine andere Arbeit in der Zeit machen. Weil wenn ich meine normale Arbeit in der Zeit machen würde, dann würde ich das von dem Termin nichts mehr mitbekommen. Und das ist natürlich schon echt lässig, das muss man einfach sagen. Und das geht halt mit einem In-Person-Meeting nicht. Also klar könnte ich mir da irgendwie mit so, ja, hey, guck mal, ich muss noch irgendwie meine Socken stopfen. Das könnte ich mir natürlich in dieses Meeting mitnehmen und dann setzt du dich halt rein und fängst halt an, deine Socken zu stopfen. Dann gucken dich halt alle an, als hättest du gerade deine Großmutter gegessen. Und
dieses Teamwork-Ding ist auch überbewertet. Ich glaube, wir müssen zu so einer Welt, also weil offensichtlich Menschen zusammen bringt immer Probleme, Konflikte. Ja, dieses Teamwork war an der Uni schon immer grauenhaft. Weißt du, es läuft doch immer drauf raus, dass einer der Depp ist und die Arbeit macht und die andere kassieren dann die guten Noten dafür. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir dieses ganze Meeting und Teamwork einfach abschaffen und sagen, okay, jeder macht das, was er irgendwie gut kann. Wenn jetzt einer zum Beispiel gut schreinern kann oder so, ja, dann macht er halt eine Website, wo er draufschreibt, hier, bei mir kannst du Sachen aus Holz kaufen und da sind so drei Schaltflächen, so Tisch, Stuhl und Brett und dann klickst du das an und kommt das einfach mit der Post. Ja, und der Schreinertyp, der macht halt irgendwie dieses Holzteil und ist, vielleicht wählst du auch gar nicht aus, ob Tisch oder Stuhl, sondern der schickt dir einfach irgendwas, was hübsch ist. Weißt du, so wie
der Welt müssen wir.
Wish, aber für Holz. Also Schreiner-Wish.
Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle in diesem Monolog ich einstelle, weil da wirklich sehr viele diskussionswürdige Aussagen drin hängen. Aufgehören bei Schreinerwisch.
Naja, aber auch das mit den Messen und so. Die Diskussion ist ja berechtigt, braucht es diese Messen überhaupt oder ist das halt für die Teilnehmer dieser Messen, ist das halt so ein verlängertes Wochenende, wo du halt rumhängst, also hier die Videospielmessen und so sind halt 30% das Spiel zeigen und 70% saufen.
Nee, was? Also das ist nicht meine Erfahrung. Also,
maximal 90% saufen, gut, ein Minimum.
Ich habe mal sehr wenig auf Messen gearbeitet. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Zukunft der Arbeit Diskussion, die Zukunft der Arbeit, die Diskussion darüber, die ist halt schon spannend, weil das Problem gibt es natürlich, also jetzt im Moment, im Idealfall sind dann alle verteilt über den Planeten und arbeiten irgendwie an was gemeinsam. Aber was passiert in der Situation, wenn die Büros wieder öffnen und Chef XY Personen vor Ort haben möchte. Und dann sind die Personen vor Ort, die sind natürlich dann in Reichweite von Vorgesetzten und natürlich in einer ganz anderen, wahrscheinlich privilegierten Position, weil die halt dort sind und weil die angeschaut werden können. Und dann kriegen die irgendwie eher die Promotion als irgendwo derjenige, der irgendwo sitzt und mal zugeschaltet wird. Und das könnte definitiv zu einem Konflikt führen oder zu einer Veränderung, wo du sagen, okay, gut, dann fahre ich halt auch wieder ins verdammte Büro, um die Chancengleichheit sich dort zu erhalten. Aber diese Commute-Geschichte, also diese, wir fahren zur Arbeit, ich sehe das bei uns halt, also Sana spart sich halt definitiv 2 Stunden am Tag oder so. Mhm. Wenn du alles einberechnest, ne, wir müssen vielleicht noch Kind irgendwo abliefern, dann fährst du da noch tanken und also halt solche Einsparungen sind halt enorm du hast halt eine gewisse, ich sehe das auch, also bei ihr so Videochat-Müdigkeit ist definitiv dort und das ist halt anstrengend, wenn du zuhören musst die ganze Zeit und Videochat nimmt dir schon was, also fordert dich schon. Gleichzeitig, also 2 Stunden weniger über die Arbeit nachdenken, beziehungsweise zur Arbeit hinfahren und zurückfahren, ist ein großer Vorteil. Ich habe dieses kleine Büro hier. Ich muss sagen, ich genieße es sehr, diesen mentalen Break zu haben. Okay, ich jetzt nach Hause und da habe ich vielleicht ein iPad rumliegen und kann vielleicht auch noch was machen, aber es ist halt so eine Trennung Arbeit zu Hause, die ich auch zu schätzen weiß, muss ich sagen. Wenn ich halt, ich bin früher auch immer nur Küche, Arbeitszimmer, Arbeitszimmer, Küche und so gegangen und das kannst du, vielleicht bist du der Typ dafür, ich war es dann am Ende nicht mehr so. Also ich fand diese Trennung sehr, oder ich finde die bislang sehr, sehr gut für mich, weil die halt so mental passiert und dann kann ich halt auch mich in einen anderen Rhythmus schalten.
Vielleicht braucht man solche Arbeitscontainer, die man sich in den Garten stellt.
Ja.
So wie das Haus für deine Tochter.
Der scheiß Arbeitscontainer. Also, Haus für meine Tochter, nochmal ganz anderes Ding. Ich hab vor einem Jahr ungefähr, habe ich mich ja tierisch geärgert, als mir eingefallen ist, ich hätte ja einfach unter dem verdammten Carport, also unterm Gartenhaus, das vorher ausheben können und Container, also einen so einen Shipping-Container vergraben da drin und dann einfach eine Treppe runterlegen, Strom rein, Air-Conditioning rein. Ey, das wäre einfach so fantastisch. Das
ist ja, wenn du jemanden entführen willst oder Geisel halten willst oder was.
Ja, das ist ja added benefit einfach nur. Aber stell dir vor, so den ganzen Tag, wenn du arbeiten willst, da hast du drin, du hast deine Ruhe. Ja, mega.
So wie Colin Firth.
Ja, genau, ganz genau, ganz genau, richtig.
Das ist so ein YouTube-Spezi, ja. Der hat so irgendwo in Britannien hat der so ein Air Raid Shelter sich unter seinen Garten gebaut.
Ja.
Verdammt.
Und okay. das ist ganz großartig. Also da bin ich wirklich sehr, sehr neidisch, weil das.
Und wir wissen, wenn die Zombie-Kalypse kommt, dann zuerst auf der Insel.
Ja, das ist wahr. Das ist tatsächlich wahr.
Sander hat mich mal für ein halbes Jahr in so ein fensterloses Zimmer gesteckt mit meiner Arbeit. Ich bin depressiv geworden. Ich bin nicht der Typ für Depressionen eigentlich. Also ich weiß nicht, unterirdisch Containerarbeit, will ich vorsichtig sein. Es klingt besser, als es ist.
Ich sitze doch hier auch im Keller.
Ja, gut, da sind drüber noch ein paar Stockwerke. Wo
ja, ich ja auch. Das ist ja das Schöne an der Sache. Ich hätte den Container, ich habe mich nicht in dem Container eingemauert. Also zum einen, ich hätte mir wahrscheinlich die Wände verkleidet, hätte da errichtet, also dass nicht einfach hier blankes Metall da ist, sondern hätte da irgendwie noch eine Trockenbauwand dran gemacht, hätte ein Fenster dran gemacht, hinter dieses Fenster einen Fernseher geklebt, der, also ne, das wäre alles kein großes Problem also, gewesen.
Teletubbies auf Dauerschleife.
Ja, zum Beispiel, man weiß es ja nicht. Und also ich glaube, das wäre ganz lässig geworden. Im Sommer ist es da unten auch immer kühl, weil unterirdisch, man weiß das ja so. Ich glaube, das wäre lässig gewesen, weil das wäre so genau der Space gewesen, den man so, also die Platz gewesen, den man so braucht für ein sinnvolles Arbeitszimmer. Und man hätte sich natürlich da auch einen Kühlschrank einstellen können und man weiß es ja nicht. Ja, das wäre, glaube ich, toll gewesen. Und ja.
Wir schauen uns mal an, was bei der WWDC rumkommt und vielleicht haben wir bis dahin auch die Lösung gefunden für die Zukunft der Arbeit. Bits und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von einem neuen Sponsor, nämlich Language Tool. Das ist ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme. Die suchen für euch in euren Texten nach Rechtschreibfehlern. Die gucken nach der Grammatik, die gucken sich an, wie der Stil aussieht und das Ganze in über 20 Sprachen. Also Grammatik- und Stilprüfung. Ihr bekommt Vorschläge, wie der Text grammatikalisch und stilistisch bereichert werden kann. Der guckt sich die Kommasetzung an. Das funktioniert in vielen Sprachen, zum Beispiel Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Niederländisch. Und auch eine Synonymsuche ist drin. Das könnt ihr euch mal anschauen auf languagetool.com/bits. Und da gibt es verschiedene Wege rein in dieses Tool. Ein Weg ist die Browsererweiterung. Ihr geht auf unseren Link languagetool.com/bits und könnt euch dort für Safari zum Beispiel über den Mac App Store die Safari-Erweiterung runterladen. Und da braucht ihr auch keinen Benutzer-Account, wenn ihr das mal kostenlos benutzen möchtet, probieren möchtet. Das funktioniert in so ungefähr allen mehrzeiligen Textfeldern im Web, so Google Docs, Gmail, Facebook, Twitter. Ihr braucht keinen Account. Ihr könnt, während ihr schreibt, könnt ihr dort direkt Vorschläge erhalten, wie ihr das besser machen könnt, damit da keine peinlichen Typos drin sind. Gerade
würde denn sowas machen?
Ja, genau. Die gehen zwar an die Wolke hoch zu denen, aber die kümmern sich um die Privacy. Die Texte, die dort geprüft werden, werden nicht gespeichert. Und ihr müsst auch nicht einstellen, so dass es jetzt Spanisch oder so, es wird automatisch erkannt und direkt richtig korrigiert. Also Browser-Erweiterungen gibt es zum Beispiel für Safari, aber auch für die ganzen anderen gängigen Browser. Für Safari offensichtlich über diesen Weg im Mac App Store. Ihr könnt jetzt gerade, wo Homeoffice vielleicht eine erhöhte Notwendigkeit von geschriebener Kommunikation erfordert oder wenn mit Geschäftspartnern mal eine E-Mail oder ein Fax schreibt, natürlich da die Texte durchschieben und ihr hoffentlich euch die Peinlichkeiten von Rechtschreibfehlern, Kommafehlern sparen. Ihr könnt vielleicht mal den saloppen Spruch zwischendurch unterkringelt bekommen, wenn er sagt, nee, vielleicht sagst du da nicht Alter so oft in dem Satz drin.
Ich weiß nicht, wer sowas machen würde.
Und ihr könnt mal kostenlos die Basisversion auf languagetool.com/spitz ausprobieren, ohne Nutzeraccount. Da sind auch die Links zu den Add-ons und Extensions. Und wenn ihr Premium haben möchtet, kriegt ihr mit dem Button auf der Landingpage auch noch 20% Gutscheine, Rabatt, sagt man. Hätte ich direkt eine Prüfung der Sprache
jetzt, gemacht. Ja, das wäre jetzt mal besser gemacht, mein Lieber.
Alter. Also, Alter. Hilfreiche Stilvorschläge, Rechtschreibkorrektur, Kommasetzung mit languagetool.com/spitz. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Probiert das mal aus. Funktioniert so ungefähr überall. Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Google Docs, Word, OpenOffice, LibreOffice. Und probiert das mal aus. Herzlichen Dank an LanguageTool für die Unterstützung. So, wollen wir mal sehen. Wir hatten uns gefragt, Russland war ja diese, habe ich das hier noch offen? Wo ist denn wohl diese Liste mit den russischen Apps? Sie ist weg. Ich suche sie gleich nochmal raus. Also die Frage war, Russland möchte, dass Smartphones vorinstallierte Apps haben und ja. Apple hat da wohl den Weg gefunden, dass das irgendwie in den Einrichtungsassistenten mit reingesteckt wird. Und die Frage war, wie machen sie es denn nun? Und das ist jetzt wohl, ist das schon gestartet oder ist das noch ein 14.5 drin?
Nee, das ist, glaube ich, schon gestartet.
Ist gestartet, ne? Mhm. Und es, was sie also machen, ist, ich kann das hier mal zeigen, da gibt es ein hilfreiches Video, das das zeigt.
Ja, geht um den Einrichtungsassistenten.
Genau, und der fragt dich hier, willst du iPhone Analytics und ja, nein, und True Tone, ja, nein, hell, dunkel. Und im letzten Schritt sagt er, und übrigens, jetzt sind wir fertig mit Einrichtung, aber Russland möchte dir diese tollen Apps hier empfehlen. Dann kommt eine Liste im App Store und in der Liste ist erstmal nichts angehakt. Du kannst sie auch wegklicken und ansonsten ist da eine Liste von Apps drin. Also das ist hinten dran an den Einrichtungsassistenten dran geschnallt und ja. Der schickt dich in den App Store. Im App Store ist eine Seite, da ist eine Liste von Apps und diese Apps kannst du dann von dort installieren. Die sind auch nicht irgendwie angeklickt oder so, sondern du müsstest dann dich auch einloggen, du müsstest einen App Store Account haben und dann sagen, die will ich haben.
Ja, genau. Also und dann mit so einer passiv-aggressiven Textbenennung irgendwie hier, das ist vorgeschrieben von Russland. Wir mussten das hier so einbauen. Also relativ, sehr, sehr, sehr harmlos und also harmlos im Sinne von, wenn man weiß, was da in Vordiskussionen stattgefunden hat, weil dieses Gesetz, das wurde irgendwie 2019 auf den Weg gebracht und 2020 im Sommer wurde es umgesetzt und es gilt in Russland für Computer, für Smartphones, wahrscheinlich auch für smarte Kühlschränke, also alles inklusive, dass man so die russische Softwarefront so ein bisschen fördert und Apps vorinstalliert. Und diese Vorinstallation, das ist natürlich ein sehr kritisches ein kritischer Aspekt gewesen und man hat sich jetzt lange gefragt, wie diese Vorinstallation aussehen soll, weil Vorinstallation würde halt bei iOS komplett neu wäre das. Also keine App ist außerhalb von Apples App vorinstalliert und also das wäre schon ein enormer Schritt gewesen, wenn Apple diese Linie überschritten hätte. Und anscheinend haben sie sehr stark und sehr lange verhandelt mit der russischen Regierung und dem zuständigen Ministerium dort. Und also die Umsetzung jetzt macht mir so ein bisschen deutlich, dass relativ klar ist, wer so am stärkeren Hebel saß dann letztendlich, weil das ist eine sehr, sehr sanfte Umsetzung. Also einfach so eine Seite am Ende des Einrichtungsassistenten, die ja sonst nirgendwo wieder aufpoppt, außer dem App Store vielleicht, die du leicht überspringen kannst, Nichts ist vorausgewählt. Das war zum Beispiel auch so ein Gerücht im Vorfeld irgendwie. Du musstest die dann abwählen, die Apps oder so. Aber das ist alles nicht so, sondern es sind wirklich so diese Get-Buttons, also dieses Runterladen-Button, den du da anklicken kannst. Und da sind halt 11 Apps, glaube ich, aufgelistet. Die sind wahrscheinlich vorgegeben. Aber du hast dir die angeguckt, oder? Also ich habe nur ICQ sofort erkannt. Also und Jan und die Suchmaschinenhersteller.
Ja, genau. Also ich hab vorher mal durchgeguckt, was das für Apps sind und so. Und mir hat ein Hörer geschrieben, der lebt in Russland, weil ich habe mich gefragt so ein bisschen, was ist denn der Zustand von der Digitalisierung in Russland auch und was für ein Messenger verwendet man dort? Also ist das hier so Default in Deutschland? War oder ist immer noch WhatsApp oder so. Mhm. Und was er gesagt hat, ist, dass die Digitalisierung in Russland relativ weit fortgeschritten ist, dass du also viele Dinge irgendwie super easy machen kannst und zahlen und dich irgendwie anmelden und diese ganzen Geschichten. Aber die haben halt den Datenschutz komfortablerweise gleich weggelassen. Mhm. Und das ist halt möglicherweise, und das weiß man dann nicht genauso, ist halt direkt mit der praktischen Gesichtserkennung einer Supermarktkasse integriert. Mhm. Die kann dich erkennen, um zu bezahlen, die kann dir aber auch sagen, so, du warst auf der Demonstration, hier kommt der Trupp, der dich gleich mal irgendwie nach Sibirien verfrachtet oder so.
Quasi gratis Urlaub.
Ja.
Sehr nett.
Also da ist halt direkt auch die Schattenseite, kommt gratis direkt mit, so ungefähr. Mhm. Und das wäre halt unsere Aufgabe hier in Deutschland, das zusammenzubringen. Ne, die Digitalisierung mit dem Datenschutz in Einklang zu bringen. Ich habe mir, ein anderer Hörer hat einen Link geschickt zu einem Podcast, glaube ich, vom Ärzteblatt oder sowas. Da ist ein Interview mit jemandem, der an KIM arbeitet. Kommunikation im Medizinwesen. AKA, dessen Aufgabe ist, das Fax abzuschaffen. Und der Interviewpartner, der dort zu Gast ist, der ist also knapp vor der Rente, 65 oder sowas, und der arbeitet seit 1980 dran und kommt zu nichts.
Ja, natürlich nicht.
Und was ich hab den Podcast in 3x durchgehört, weil es dann doch ein bisschen mir zu tief ging, aber der Gist von diesem Podcast war so ein bisschen, dass die Ablösung von Fax in der Arztpraxis ist im Grunde, haben sie sich einen Standard ausgedacht, es ist ein Outlook-Server. Aber es steht nicht Outlook drauf, sondern es steht hier KIM T-Systems mit Zertifikat und Chipkarte drauf. Es ist nur E-Mail, ja? Weil was willst du denn als Arzt? Du willst, hier ist ein Brief, da steht drin, Patient X hat Y, das willst du an Arzt B schicken. Mhm. Was brauchst du dafür? Eine Empfängerkennzeichnung. Mhm. Zum Beispiel eine Faxnummer.
Ja.
Oder eine Adresse. Eine E-Mail-Adresse. Sie haben eine E-Mail neu erfunden.
Mit wahrscheinlich ein bisschen Krypto drauf, ja. Aber.
Und irgendwie blödsinnige Integration mit der Krankenkasse und Abrechnung. Aber es ist völlig wurscht, es ist nur E-Mail. Es könnte E-Mail sein. Einfach Stock aus dem Arsch raus und E-Mail.
Und dann einfach, wenn das an die Krankenkasse muss, kann man da ja sicherlich einfach ein Apple-Skript dran schnallen.
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, schwierig. Ja, dieses Gesundheitswesen ist, immer wenn man da mal wieder so ein bisschen reinschauen darf von außen, wie das so funktioniert, da denkst du dir auch jedes Mal so, wow, Wahnsinn.
Ich meine, wie haben wir denn, es führt jetzt von diesem Russland-Thema weg, aber wie haben wir denn die Einführung dieser Chipkarte von der Krankenversicherung, wie ist denn das vonstatten gegangen, wann kam die denn? Die habe ich schon immer gefühlt, also ich weiß,
Gesundheitskarte.
In den 80ern, gab es diese Zettel, da gab es zwei verschiedene Zettel für Ärzte. Der eine war für Zahnärzte und der Rest war für alle anderen Ärzte. Also so wie Überweisungsscheine, die gibt es ja immer noch.
Ja, ja, ja.
Aber es gab auch irgendwie so Zettelgeschichten in den 80ern, das weiß ich noch. Und irgendwann gab es diese Chipkarte und seit
95,
also seit immer.
Ja,
ja schon. Also, ja.
Und was tut die? Die tut nichts. Du musst sie nur jedes Vierteljahr dabei haben.
Genau, da weiß dann der Arzt, alles klar, du bist jetzt also der Timo. Der Timo ist bei der so und so versichert. Und nachdem der so und so versichert ist, schicken wir der so und so die Rechnung und vielleicht buchten sie dir dann noch irgendwie einen Bonus, eine Erkältung und keine Ahnung, Fußpilz drauf und dann ist auch gut.
Es ist aber an sich ja wurscht, weil es ist ja jeder versichert. Die 10 Leute, die nicht versichert sind, die müssten versichert sein. Und es zahlt sowieso die Kasse und alle zahlen. Also ja. An sich wäre, es ist ein Outlook-Server. Egal, aber das ist, wir schweifen ab. Ich wollte diese Liste von den russischen Apps durchgehen.
Ja, immer.
Ist nämlich ein bisschen interessant, ist so mittelinteressant, aber ich sage euch mal, wem diese Firmen jeweils gehören und was diese Apps tun. Also Yandex ist quasi Google, ist so ein Anbieter von Suchdiensten. Und da gibt es den Browser, das ist vermutlich ein Browser, das ist so wie die Google-App quasi, die Google-Such-App. Dann gibt es Yandex Maps, das ist vermutlich sowas wie, also habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ich nehme an, das ist wie Google Maps. Und es gibt Yandex Disk, das ist offensichtlich sowas wie Google Drive. Keine größeren Überraschungen. Die E-Mail-App, die vorgeschlagen wird, ist von Mail.ru, über die wir neulich schon mal gesprochen haben. Ja. Das scheint ein wichtiger E-Mail-Provider zu sein. ICQ ist der Messaging-Dienst, den sich Mail.ru eingekauft hat.
Ja.
Das nächste versuche ich nicht mal auszusprechen, aber das ist der Sprachassistent von Mail.ru. Das ist so ein leuchtender Lautsprecher, den du dir ins Wohnzimmer stellen kannst und den du Sachen fragen kannst. Und das ist die App dazu.
Okay. Also, die haben also ihren eigenen HomePod quasi.
Genau, genau.
Das ist beeindruckend.
Ja.
Das ist wirklich beeindruckend.
Das nächste ist eine Nachrichten-App. Da hatten wir neulich auch drüber gesprochen. Und die Nachrichten-App, die ich auch nicht versuchen werde auszusprechen, die gehört Mail.ru.
Ja.
Und sie haben auf der App-Store-Seite von dem Ding haben sie so einen Artikel über Elon Musk drauf.
Musk.
Ja. Das nächste ist OK Live. Das scheint sowas zu sein wie Periscope und gehört.
Das ist ja gerade eingestellt worden, dieses Wochenende.
Der Periscope war ja schon seit 10 Jahren tot. Wann,
ja,
wann ist Periscope gestartet? 16, 15 vielleicht?
Ja, wahrscheinlich noch früher. Ja. 13?
Basti
weiß es.
15.
Mhm. 15, okay.
Nein, ich gehe mal zurück. Da wurde sie akquiriert.
Siehst du, also schon viel früher, ne?
Ja, tatsächlich.
Ich sage 12 oder 11 sogar.
Der hatte das iPhone ja kaum noch Kameras, oder?
Ja, da hatte das iPhone Kameras, aber das fing dann an mit den Live-Video-Geschichten. Steht es nicht auf der Wikipedia?
Nein.
Was?
Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert an der Sache. WTF?
Okay, aber so ungefähr ist das jetzt. War es ja 6 Jahre auf jeden Fall rumgelegen bei Twitter, das Periscope, und die, also ich sehe manchmal bei der Tagesschau oder sowas, wenn die ein Live-Video twittern, dann ist die URL, die dort gelinkt ist, die Periscope-URL.
Wirklich?
Okay, ja. Okay,
ja, und das ist, ja, weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Egal, auf jeden Fall, OK Live ist sowas wie Periscope und gehört Mail.ru. Dann gibt's VK, V-Kontakte, das ist das russische Facebook. Und dann gibt's nochmal OK, okay. Das ist auch Facebook, gehört aber Mail.ru.
Ja, natürlich. 2014.
Okay.
Entschuldigung, das hat mich nicht losgelassen.
genau, also die Hälfte ist Mail.ru-Apps.
Ja, okay.
Das scheint ein Riesending zu sein. Ja.
Ja.
Und das letzte ist
Das ist lustig. Mail.ru hieß früher Digital Sky Technologies.
Okay. Und die letzte App ist vom Staat. Und die ist so, kann ich auch alles nicht lesen, aber das ist so Bürgerdienste. Also so
okay.
Krankenversicherung möglicherweise und sozial hier Haus, wie sagt man, so Bürgerservice,
ja.
Führerschein vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall, die eine Hälfte ist Mail.ru und die andere Hälfte sind die Konkurrenten von Mail.ru und der Staat.
Das ist geil, Mail.ru gehört ein bisschen was von Zynga, ein bisschen was von Groupon. den gehört einfach, oh Gott. AOL hatte ICQ, von denen hat es Mail.ru gekauft.
Ich meine, das muss ja auch nochmal dazu sagen, also es sind jetzt keine Apps, die irgendwie die sind schon geprüft für den App Store. Also da ist Apple irgendwie auch kein Kompromiss eingegangen, dass da irgendwie was reinkommt oder vorgeschlagen wird, was irgendwie komisch wäre, sondern es ist einfach populäre Apps in Russland geworden. Und also das ist, es ist durchaus ein interessanter Schritt, und man muss natürlich irgendwie das ganz gut im Blick behalten, weil das jetzt irgendwie so das erste Mal ist, dass sich halt da sowas in den, also in diesem Fall das erste Mal in den Setup-Assistenten reinschummelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also deswegen ist das jetzt nicht super, irgendwie links liegen zu lassen, aber es ist halt trotzdem, es ist halt so minimalster Aufwand. Und ich weiß nicht, ob das geändert wird oft, diese Zusammenstellung, oder wer die ändert, ob da irgendwie Russland dann bei Apple anruft und sagt mal, hier, wir haben App Nummer 8, gefällt uns nicht mehr. Mach mal irgendwie eine andere App ein. Wahrscheinlich wird es so sein, dass da irgendeine Liste von Apple gepflegt wird, die dann Sachen vorschlagen. Aber es sind halt App Store Apps.
Aber sind die da drin, weil sie so beliebt sind, oder sind die da drin, weil Mail.eu einfach dafür zahlt?
Ja, ist wirklich schwierig zu sagen.
Also, was wäre in Deutschland drin? Was wäre die Liste für den deutschen App Store? Also hier iPhone Essentials, Nummer 1 im deutschen Store ist Tinder. Ja?
Ja.
Ja, also da wäre doch wahrscheinlich die Bild App drin.
Die Frage ist ja so ein bisschen, wer das entscheidet. Und ich meine, in Russland ist relativ klar, wer das entscheidet, oder?
Ja, ja.
Also in Deutschland kannst du nicht davon ausgehen, dass der Staat das entscheidet. Also wenn der Staat das...
Wer Laschet oder was?
Ich meine...
Der muss ja erstmal nachdenken.
Was ist denn so, die Luca abkommt da rein?
Ich habe neulich gefragt, wieso würde sich das Modo das an Schuh binden?
Ja.
Weil er setzt seinen Ruf aufs Spiel für alles, was jetzt mit dieser Luca-App schiefläuft. Und was da schieflaufen kann, läuft jetzt auch schief.
Ja.
Vom Datenschutz über ihre Open-Source-Lizenzen, über, wenn da irgendwann mal ein Ausbruch ist bei irgendeinem Konzert, oh, sind 100 Leute haben sich infiziert, Smodo, was soll denn das? Also ich würde es, für kein Geld der Welt würde ich da meinen Namen dran binden.
Ja, das ist schon schwierig, ja. Ja, also deswegen, also ich meine, wenn der Staat da irgendwie, also wenn der Staat sowas vorgeben sollte, ich weiß nicht, was dann passiert, dann, ich weiß nicht, wer das entscheiden kann. Also,
Basti, du hast gerade den Artikel durchgeschaut, aber Mail.eu, gehört das auch im Staat, oder ist das einfach nur groß? Und
nee, das ist einfach nur groß. Das ist, naja, vielleicht so ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil, also vielleicht hat der Kreml da rein investiert. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob man das weiß oder nicht, oder ob man die Panama Papers gelesen hat. Also Dinge, also offiziell gehört es nicht im Staat, sondern irgendwie 3 Milliardären, 3 russischen.
Mhm. Okay.
Ja.
Naja, also das kann man sich mal anschauen, dieses Video ist ganz interessant, wie sie es einfach hinten dran geschraubt haben. Ja. Also sie haben nicht ihren Assistenten dafür verändert, sondern es ist halt auch dadurch so ein bisschen logisch getrennt von, das eine ist iPhone einrichten, Apple hat damit zu tun, und der Rest ist so, das müssen wir tun, und das ist halt hinten extra und App Store. Und
ich meine, die Lösung ist für Apple, die tut jetzt nicht besonders weh und so, aber das Gedankenexperiment wäre natürlich interessant, was wäre, wenn es ein Land wäre, wo Apple sehr viele iPhones verkauft und dieses Land nicht zufrieden mit der jetzigen Lösung ist, sodass du irgendwie eine Seite, die du schnell wegklicken kannst, an App-Vorschlägen hast. So. Also das ist, Gedankenexperiment ist sicherlich interessant. Da kam es jetzt nicht zu, weil, also ich glaube, das macht auch relativ deutlich, dass im Zweifelsfall hätte man sich aus dem Markt zurückgezogen wahrscheinlich, anstatt, also Apps vorinstallieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Apple sich da auch eingelassen hätte.
Marktanteil iPhone in Russland 2020 ist ein Drittel ungefähr, sagen sie. So, nicht so wenig.
Mhm. Ja, ich meine, Russland ist ein großes Land und so weiter, aber ich weiß nicht, was das für einen finanziell, also ich, man den finanziellen Anteil ablesen kann daraus, ich weiß nicht. Also, ob da neue iPhones, ich meine, weiß nicht, was für eine Statistik das ist. Ich habe es auch nicht nachgeschlagen, wie viel iPhones dorthin verkauft werden als neu. Oder dann, Secondhand ist sicherlich auch groß. Der russische Markt gehört nicht zu den Märkten, die als erstes mit neuen iPhones beliefert werden. Die kommen meistens, oder als die iPhones noch so in Wellen kamen, in so Release-Wellen, da ist Russland immer sehr spät dabei gewesen, eher.
Was kostet denn so ein iPhone 12 Pro Max in Russland? Mal sehen. Der blaue Knopf heißt kaufen, oder?
Immer.
Kostet mit Soße und Schärf 140.000. Ja, 140.000. Das sind viele Tausend.
Ja.
Gut, keine Ahnung.
140.000 Rubel entspricht 1.558 Euro.
Mhm. Na, das kommt ja ungefähr hin.
Okay. Ja, ist schon ein Luxusprodukt, definitiv.
Ja. Ja. Okay. Gut. Was hat man noch für Geschichten? Es gab eine Geschichte, dass bei Ubiquiti, bei unserem sympathischen Wi-Fi-Lieferanten, ein bisschen ein Sicherheitsleck passiert ist und dann haben sie so ein bisschen Kundendaten möglicherweise abhanden gekommen. Da ist möglicherweise jemand auf deren Cloud-Infrastruktur rumgesprungen und konnte da sich irgendwelche Tokens besorgen, um halt auf die Gerätschaften bei den Kunden zu Hause und im Büro zuzugreifen, was gar nicht so richtig cool ist. Und da ist halt die Frage so, und Ubiquiti ist halt maximal ungünstig damit umgegangen und hat da gesagt, nee, alles super, bei uns ist alles in Butter, bitte nicht, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist halt der falsche Umgang mit so einer Lücke, aber die grundsätzliche Frage ist halt, möchte man lokales Netzwerk hier über deren Wolke verwalten? Also, nein ist die Antwort, aber trotzdem, das was man halt gewinnt dadurch ist, dass den ganzen Fernzugriff, dass du halt mehrere Locations auch unter einem Account da irgendwie drin haben kannst, dass du dich nicht selber um den ganzen Mist kümmern musst, dass du dich easy über deine Mobile Apps irgendwie einloggen kannst und sehen kannst, hier, Alex hat ja dieses Amplify-Gerümpel, was dann, was ja gut funktioniert.
Was sehr schön ist, ja.
Wo du halt jetzt auch, weiß nicht, wenn du jetzt im Büro sitzt, kannst du ja auch deiner Frau zu Hause das Wi-Fi abdrehen oder so.
Also das kann ich machen. Ich kann auch einfach einen Speedtest zu Hause machen. Letztendlich, ich mache da nicht so extrem viel drüber, aber man kann natürlich schon sehen, welche Geräte zu Hause dann. Also es gibt diesen, es ist interessant, also du hast halt diesen einen Login, den du hast und du hast beide Geräte in der, also ich habe eins im Büro und eins zu Hause und ich kann halt wechseln zwischen den Geräten und kann halt dort sehen, was da im Netzwerk los ist und Einstellungen halt auch verändern und so weiter. Das ist schon komfortabel, sagen wir es mal so. Die Reputation, die ist so ein bisschen on the line gerade, weil das ist am 11. Januar, glaube ich, passiert, dass das bekannt wurde und sie haben da sehr stark anscheinend verharmlost. Und als jetzt irgendwie der Insider-Bericht rauskam, haben sie den auch ehrlich gesagt nicht dementiert, sondern sie haben einfach nur gesagt, ja, jetzt ist jetzt nicht mehr die Rede von irgendwelchen Drittanbietern, wo irgendwelche Sachen abhanden gekommen sind, aber sie haben den eigentlichen Bericht von demjenigen, der dort anscheinend einen gearbeitet hat oder arbeitet, auch nicht im großen Stile dementiert. Und das ist halt schon kein guter Blick auf die Sache, weil Fehler passieren und das ist überhaupt, daran sollte man sich nicht messen lassen, sondern man sollte halt sich messen lassen, wie du damit umgehst mit diesen Fehlern. Und ich habe schon sehr dubiose Buden sehr gut umgehen sehen mit entsprechenden anderen Leaks, ja. Und das ist jetzt jemand so, der hat eigentlich, also Ubiquiti hat eigentlich einen guten Ruf, macht gute Hardware. Und die gehen da jetzt relativ stümperhaft mit um, muss man sagen. Weil sie haben auch jetzt einfach nur gesagt, ja, hey, wie wir im Januar gesagt haben, wechselt mal euer Passwort. So, das ist, anstatt halt alle Passwörter mal zurückzusetzen, das wäre irgendwie so ein bisschen das Mindeste gewesen, also, dass du dich neu einloggst.
Also, die haben vor wahrscheinlich auch ein, zwei Jahren war so eine Geschichte, dass sie Firmware-Updates für die Wi-Fi-Geschichten rausgespielt haben und dann haben Leute gesehen, dass diese Wi-Fi-Büchsen auf einmal Logfiles zu Ubiquiti hochladen und fanden die das gar nicht so toll, weil da möglicherweise irgendwelche Details über das interne Netzwerk drin stehen. Haben im Forum rumgeschrien, hat Ubiquiti gesagt, nö, ist okay, das ist, brauchen wir wegen Qualitätssicherung und so. Haben Leute ein bisschen mehr rumgeschrien und zwei Firmware-Versionen später war dann Schalter für die, lass mal keine Logfiles hochladen. Also die haben das auch dann eingebaut, aber nur widerwillig und mit nö, ist so normal. Klar machen wir das. Und natürlich haben wir das auch ungefragt eingebaut und solche Sachen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, musst du hier im DNS diesen Server irgendwie sperren und so. Das ist natürlich alles Mist. Und das ist jetzt der zweite Strike sozusagen, ist hier diese Geschichte mit dem verschleierten Datenleck, was sie auf ihrer Wolke hatten. Hm. Wenn der dritte Strike kommt, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll, weil was du dann sonst für ein Wi-Fi hast.
Ja, du kannst es ja auch ohne deren Cloud.
Ja, das genau, so habe ich es auch gemacht jetzt. Ne? Ich habe mich einfach das Remote abgedreht und halt, ja, diese Vorschläge, dass du halt, Profil hatte ich irgendwie eh nicht angelegt und die ja, Remote-Zugriff habe ich abgedreht, aber klar, also das mit den Strikes ist eigentlich eine ganz, ganz gute Geschichte, weil du kannst halt so und so viel Sachen leisten und sie stehen halt extrem blöd da mit der jetzigen Situation, weil also der transparente Umgang ist halt alles. Und wenn die halt irgendwie sagen, so, ja, wir haben nicht festgestellt, dass irgendwelche Zugriffe stattgefunden haben. Und der Insider, ich meine, dessen Motivation, das muss man immer vorsichtig betrachten, aber der sagt halt irgendwie, ja, aber Ubiquiti führt intern keine Logs. Wie können die nachgeguckt haben, dass hier irgendwie keine verdammten Zugriffe stattgefunden haben? Also es passt hinten und vorne nicht zusammen. Und normalerweise bin ich natürlich auch vorsichtig, weil du die Motivation von jemandem, der halt dort arbeitet oder der gerade gefeuert wurde oder so, die muss man immer in Betracht ziehen, wenn du solche Insider-Quellen heranziehst. Aber also du kannst relativ gut jetzt von der Reaktion von Ubiquiti davon ausgehen, dass der jetzt keinen Quatsch erzählt hat. Und diese Bestätigung dem zu geben, ist halt schon ein Zacken in der Krone rausgebrochen.
Ja, also sie haben, es gibt ja auch so ein Videoüberwachungszeug von denen, Kameras und solche Sachen, da gab es neulich auch so eine kleinere Geschichte, dass da Leute unglücklich waren, weil das möglicherweise willst du in deinem Firmenkontext genau deine Kameradaten eben auch nicht nach außen öffnen, sondern willst die in deiner eigenen Bude behalten, da gab es neulich so eine ähnliche Geschichte. Also die müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie sich bewusst sind, wo ihr Zeug eingesetzt wird. Mach mal deine Vibration aus, Basti.
Ah, Mensch, guck mal, ich höre die gar nicht so richtig.
Ja. Jetzt. Dein Mikro hört es fantastisch.
Der ist sehr schön. Danke, danke, Mikro.
ist abgelenkt. Nein, also die müssen halt wissen, dass ihr Zeug in Firmen eingesetzt wird. Das wird, also jetzt nicht das Amplify-Zeug, aber das normale. Normale
Unterzeug
Unify
und so.
Zeug heißt das. Jetzt bist du stumm dafür, Basti.
Ja, jetzt hörst du aber die Vibration nicht mehr.
Genau, es hat funktioniert. Ja.
Also bei uns in der Firma haben wir auch das Unify-Zeug. Mhm. Und ich kenne unseren Ops-Nerd. Kannst du davon ausgehen, dass wir keinen so einen Cloud-Scheiß haben. Das ist wirklich alles per Hand gestrickt.
Ja. Und also ich habe das Zeug ja schon sehr lange, wahrscheinlich seit 10 Jahren oder so, weil die alte Bude war auch so vom Wi-Fi ein bisschen schwierig. Und das war am Anfang auch noch deutlich schlechter, wie so der Handoff zwischen den einzelnen Access Points funktioniert hat und so. Aber das ist inzwischen richtig gut. Das funktioniert eigentlich problemlos und automatisch. Also du kannst das Zeug, die Wi-Fi-Access Points, kannst du mehr oder weniger auf Automatik stellen. Wenn du Bock hast, dann stellst du noch den richtigen Funkkanal ein und machst mal hier so einen Survey, wo deine Nachbarn irgendwie Funk haben oder so und wunderst dich sehr über deren Wi-Fi-Namen. So, weil.
Ja, normal.
Ja, und dann, aber die müssen dann ein bisschen aufpassen. Und das ist so eine Frage von, glaube ich, Firmenkultur.
Ja. Definitiv. Also ich glaube, darauf kommt es am Schluss auch hinaus, weil das ist ja völlig in Ordnung. Also
mal gehackt zu werden. Ich meine, das passiert jedem Mal.
Ja, das passiert jedem Mal. Also das ist, was heißt völlig in Ordnung, ne? Also das kommt immer darauf an, wie nachlässig man ist. Aber sowas passiert halt. Und da kannst du im Zweifel dich vorbereiten, wie du willst. Im schlimmsten Fall findet immer irgendjemand eine Sicherheitslücke, die du hast. Und dann hast du halt verloren. Und wie gesagt, das ist okay. Sowas darf passieren. Das ist nicht gut und man sollte tunlichst versuchen, dass das nicht passiert. Die Frage ist immer, wie gehst du danach damit um? Und wenn deine Firmenkultur aber halt dann ist, unsere Kunden sind uns scheißegal und wir tun einfach so, als wäre das alles nix, dann bist du halt vielleicht ein Arschloch. Und das spielt keine Rolle, wie geile Hardware du baust und wie geil die Software damit zusammenhängt, wenn du am Schluss halt einfach jemand bist, von dem man eigentlich weder Software noch Hardware kaufen möchte. Und das ist halt super schade.
Facebook hat gerade irgendwie 500 Millionen Telefonnummern verloren. Also wenn ihr demnächst lustige SMS bekommt, da kommen die dann her vielleicht. Und
zufällige Überleitung vom Thema Arschloch übrigens.
Genau, deswegen. Kann natürlich sein, dass immer noch irgendwelche Accounts über SMS Zwei-Faktor abgesichert sind oder dass immer noch manche Firmen, wenn du Zwei-Faktor einrichtest, sagen so, wir brauchen jetzt aber unbedingt die SMS als Fallback. Aber ich will ja nicht.
Ja.
Ich will ja nicht, dass dass die SMS das Fallback ist, weil die SMS kann halt gekapert werden.
Ja, und wie wir auch gelernt haben irgendwie, für 16 Dollar relativ schnell wird die einfach umgeleitet, solche Textnachrichten. Mhm. Ja, also SMS ist kein schöner Zweifaktor, definitiv nicht.
Ja. Die SMS an SMS ist einfach nichts schön.
Ja, das stimmt, das
ja,
stimmt.
Aber die SMS ist ja quasi das Fax des Mobilfunks.
Ja, ja, korrekt.
Ja.
Und es immer da, funktioniert immer. Das hat
aber eigentlich lange auf dem Weg nach draußen. Keiner sollte es mehr benutzen.
Aber es geht nicht weg, weil das ist das Einzige, was immer funktioniert, was halt seit 1990 im GSM-Standard drin ist und das wird nie wieder weggehen. Und
definitiv.
Deswegen ist halt, wenn du irgendwie jetzt deine Rewe-Bestellung bekommst, muss halt Rewe jedes Mal 30 Cent zahlen, um dir zwei SMS zu schicken. Fahrer kommt jetzt.
Ja.
Ich meine, diese Ankündigung von diesen Lebensmittellieferungen, also ich habe jetzt hier gehabt, GetNow, die sind im Wirecard-Skandal untergegangen und nicht wieder zurückgekommen. Die Firma hat jetzt irgendjemand aufgekauft und die machen jetzt so Paketversand mit DHL, aber der Lieferservice, der ist bis jetzt nicht zurückgekehrt. Bei denen habe ich schon vergessen, ob sie SMS geschickt haben. Dann Bringmeister schickt, ich krieg's nicht mehr zusammen, wer da was schickt. Also Rewe schickt relativ frühzeitig Ankündigungen, der kommt irgendwie von 12 bis 14 Uhr und dann ist es irgendwann 1 Uhr und dann sagen sie, in 20 Minuten ist er da und dann ist er in 20 Minuten da und das ist sehr viel wert. Es müsste aber voll und ganz keine SMS sein, das würde auch ein Push und eine E-Mail tun, aber sie schicken trotzdem SMS und geben dieses hohe Geld dafür aus, weil es halt funktioniert.
Ja, und jeder zweite Shopify-Shop macht das. Mhm. Also der bestellst was und in der Sekunde, wo du die Bestellung abschickst, kriegst du eine SMS so, yo, geil, danke für die Bestellung. Und dann, wenn das Ding verschickt wird, schicken sie dir eine SMS und das ist wirklich verrückt. Also SMS, it's a thing. Immer noch.
Ja, bei, was habe ich denn da benutzt? Bei dem Shop, also beim Kassending, sie bei dem Eizettel wahrscheinlich oder bei sowas. Der schickt dir auch die Rechnung per SMS und so. Ja. Egal, auf jeden Fall, wie sind wir drauf gekommen?
Sehr unklar. Wir waren irgendwie noch bei Ubiquiti.
Das Fax und die SMS und egal. Und ja.
Lange, lange Umwege sind lang.
Egal. Apple Arcade, Alex.
Apple Arcade, yes.
Neue Games.
Neue Games, mehr Games.
Sind da zwischendurch mal auch neue Games gekommen oder wieso ist jetzt gerade, sind das jetzt mehr geworden? Mehr neue?
Ständig neue Games.
Jetzt nochmal stumm. Jetzt.
Da kommen ständig neue Games. Mhm. Die haben so eine interessante Veröffentlichungsstrategie. Die Games kommen meistens freitags und manchmal werden die angekündigt. Und es gab jetzt ein, zwei Games, die standen als Vorbestellung oder Vorankündigung relativ hoch auf den Prioritätenlisten der Leute, weil das zwei sehr interessante Spiele waren. Die kamen jetzt Freitag, aber das war nicht ungewöhnlich, sondern es waren einfach nur Spiele, die veröffentlicht wurden mit Vorankündigung. Was allerdings am gleichen Freitag auch passiert ist, Apple hat jetzt einen Backkatalog gekauft. Also sie machen nicht nur die Apple Arcade Originals, also die wirklich für Arcade entwickelt werden, und dort seit Release veröffentlicht werden, sondern sie kaufen jetzt alte App Store Spiele oder bezahlen die Entwickler so eine moderne Version für einen ehemaligen Klassiker zu produzieren. Also das sind schon die alten Spiele, die sind so ein bisschen aufgehübscht und sie schmeißen natürlich alles raus, was sie in Apple Arcade nicht wollen. Das heißt, irgendwelche Facebook-Logins, die beispielsweise nochmal dort existierten oder irgendwelche In-App-Käufe. Also da sind jetzt in diesem Klassiker-Paket, was jetzt einfach in den Bestand aufgenommen wurde, da sind auch zum Beispiel Spiele dabei, die waren vollgekleistert mit hässlichsten In-App-Käufen. Und da hat da einfach einer so eine Schere genommen und die einfach alle rausgeschnitten. Und jetzt ist das ein Apple Arcade-Titel, ein klassischer Apple Arcade-Titel, den wahrscheinlich viele Leute schon kennen, damals gespielt haben, der aber in diesem Sumpf von In-App-Käufen und ganz schlimmen Methoden unterging. Und ja, die sind jetzt neu dazugekommen. Dann sind es 30 irgendwie dazugekommen. Es sind auch schon weitere angekündigt. Und insgesamt ist der Katalog jetzt auf 180 Spiele angewachsen, durch diesen einmaligen 30-Games-Schub natürlich auch bedingt. Und das ist super interessant, dass sie da jetzt so eine Strategie fahren mit einem Backkatalog, den sie ja ganz bewusst bei den Services wie Filme nicht fahren. Also da kaufen sie ja keine Katalogserien Fernsehshows, Filme dazu, sondern machen nur ihre Originals. Und ja, und Applicate wird dadurch definitiv aufgewertet. Also das ist schon ein relativ großes Plus. Also ob man die jetzt alten Spiele nochmal spielen muss, das sei mal dahingestellt. Aber es ist ganz nett, dass die so erhalten bleiben. Und wer Cut the Rope noch damals nicht gespielt hat, was auch aus was für einem Grund auch immer, kann das jetzt dann nochmal da tun. Ist ganz nett.
Also Cut the Rope ist ja nie weggegangen, aber als ich zuletzt geschaut habe, war das halt so die Innerhölle.
Ja.
Und das klassische Spiel, ich weiß nicht, ob das noch da war oder ob das schon weg war oder weiß ich nicht.
Ja, da gab es auch mehrere Teile und so weiter. Aber das ist jetzt eine Version, die hat keinerlei komischen Facebook-Login, irgendwelche Account-Geschichten und so weiter. Die sind jetzt Gameloft-Spiele auch nochmal veröffentlicht worden. Das ist ja auch so eine Firma, die bekannt dafür war. Und ja, und alle In-App-Käufe rausgeschnipselt und Werbung natürlich auch, etc. Und sie markieren die mit so einem Plus hinten dran. Also diese Version heißt dann irgendwie Plus. Also ist ein bisschen wild zu finden. Apple Arcade an sich hat ja einen eigenen Tab in dem App Store, wo du die natürlich auch alle findest, die Spiele. Also wenn du die Suche bemühst, ist es schwierig, wie das oft so im App Store ist. Aber wenn du den Apple Arcade-Button antippst, da findest du die auch alle. Und ja, mal gucken. Also ich weiß nicht, ich bleib mal Abonnent und ich finde es spannend, das zu verfolgen. Viele sehen das sicherlich als kostenlose Beigabe, wenn du so ein One, Apple One dir klickst, dann machen das sicherlich nicht so viele wegen Apple Arcade, sondern Apple Arcade gibt es gratis on top. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein interessanter Service, weil er so ja viel Potenzial prinzipiell mit sich bringt. Und bei den alten Klassikerspielen ist es jetzt so, dass die für iPhones und iPads, da laufen sie. Die sind jetzt nicht noch angepasst für macOS und für Apple TV. Zumindest wenn sie es nicht schon waren. Wohingegen die Apple Arcade Originals für alle Plattformen. Das ist ja eine der Voraussetzungen, die Apple gibt. Es muss auf allen unseren Plattformen laufen. Was auch ganz, ganz nett ist. Also sicherlich auch nicht so leicht, so hochkarätige Spiele auf so einem alten A8 Apple TV abspielen zu lassen. Aber es muss laufen. Es muss auf Mac laufen, es muss auf dem Apple TV laufen und auf den iOS-Plattformen. Und die Klassiker, die sind jetzt auf iPhone und iPad, laufen die meistens nur. Aber ist nett. Also ich meine, da gibt's Spiele, die man einfach früher mal gespielt hat. Also nochmal zum Wiederspielen.
Hier Icon Factory Frenzic, da kann ich mich erinnern, das habe ich früher eine Weile gespielt. Das war ganz, ganz lustig, bin gespannt. Also ich habe jetzt kein Arcade aktuell, aber kann ich da klicken? Ja, schon, oder? Ja, hier. Das war so ein lustiges kleines Puzzlespiel, so, wo du irgendwie so Pizzascheibchen zusammenschubsen musst und das war ganz nett, aber es war auch nur nett. Also es war für damals, war es okay und so, aber aus heutiger Sicht ist es halt sehr
simpel. Aber zum Beispiel Threes ist zum Beispiel dabei und ich meine, Threes wurde gespielt bis zum Abwinken damals. Ja. Und ich meine, die Idee zählt halt manchmal und ich meine, die Spiele waren damals einfach auch noch nicht so groß. Also das muss man, darf man nicht vergessen, dass das eine andere Liga von mobilen Spielen einfach war damals vor, weiß nicht, 10 Jahren.
13. Frenzic ist 13 Jahre her.
13 Jahre. Kam das direkt dann mit dem App Store, wirklich?
Relativ frisch. Ja. Also das war definitiv noch nicht retinös und das war auf den kleinen Displays auf jeden Fall, bevor die iPhones größer geworden sind.
Also, ja, Icon Factory hat irgendwie getwittert, irgendwie so. Wir werden seit Jahren nach einer Fortsetzung gefragt. Jetzt kann ich endlich mit Ja antworten. Also so halbwegs mit Ja, weil es neu aufgelegt wurde.
Mhm. Ja.
Ja.
Gut, dann haben wir heute noch Bits und so mit freundlicher Stützung von Jimdo. Die stellen euch einen Website-Baukasten bereit. So wie Bauklötze. Nur, dass ihr diese Bauklötze zusammensetzt zu einer Website mit irgendwelchen ein Menü-Bauklotz und ein Inhaltsbauklotz und ein Social-Media-Bauklotz. Und tada, die Website steht und dann macht ihr noch einen Shop-Bauklotz drauf und könnt ihr dort Bauklötze verkaufen. Wenn ihr zum Beispiel Schreiner seid oder Jäger, könnt ihr dort einfach eure Website zusammenstellen und
wenn ihr Schreiner seid, ganz wichtig, nur ein Item reinstellen und nicht genau sagen, was es ist und das einfach dann irgendwas verschicken.
Naja, es gibt ja auch diese Überraschungstüten. Weißt du, wo du kaufst einfach so eine Wundertüte und da ist irgendwas drin. Aber du verlässt dich drauf, dass der Verkäufer dieser Wundertüte voll geschmackvoll ist und dich an deiner E-Mail-Adresse schon sieht, okay, der braucht unbedingt Produkt X von mir.
Ja.
Könnte man machen.
Die Wunderschreinerei Hetzel. Bitte, bitte werfen Sie hier in den Shop Geld ein.
Genau, also das könnt ihr mal euch anschauen, was die für Shop-Funktionalität haben. Wenn ihr nur ein Produkt verkauft, dann reicht euch auch die kleinste Shop-Stufe von Jimdo.
Mhm, bestimmt.
Ja, also de.jimdo.com/bits und so mit unserem Code, über diesen Link und unserem Code bits und so gibt es 20% Rabatt auf euren ersten Kauf. Könnt ihr gleich ein ganzes Jahr nehmen. Könnt die anderen Dienste dazu klicken, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt auch nach wie vor gratis testen, dann habt ihr keine Domain, aber den Service auch so gratis. Also de.jimdo.com/bits und so. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Alex, was hast du?
Als Pick, ich dachte mir, ich schließe heute mal spontan, ungeplant an das Thema der Homeoffice-Aktivitäten an, in das wir so reingestolpert sind heute. Ich habe seit Weihnachten ein Balance-Board, das sieht so aus. Das ist ein Plastikbrett, leicht gebogen, leicht gewölbt.
Wie groß ist das?
Ups, das ist... da kannst du dich schon, das ist so Fußmattengröße, würde ich sagen. Fußmattengröße. Hat auch so einen Fußmattenbeschlag.
A2, oder?
A2?
DIN A2.
Was ist, ist das 2? Oder A3?
A3
würde ich sagen. Ne? Also ja. So Oberkörpergroß ist das. Und ist leicht gewölbt und aus Plastik und ich erzähle das mal, wofür es da ist. Es ist für Standing Desk geeignet. Ich habe den Link findet sich natürlich auch in den Shownotes. Gumba.fi aus Finnland kommt es nämlich. Wurde mir von meiner Frau als finnische Innovation geschenkt. Wir sind sehr stolz auf alles, was finnisch ist, weiß man ja. Das Balance Board ist für jemanden, der ein Standing Desk hat und so ein bisschen in Bewegung bleiben möchte, während er steht. Das heißt, du kannst das in verschiedensten Sachen betreiben. Also eine populäre Sache ist zum Beispiel, kannst es umdrehen und hast dann diese leichte Wipp-Funktionalität. Du kannst dich auf beide Seiten einfach stellen und wippst halt hin und her mit den Füßen. Du hast auch so Massagebälle, die du an verschiedenste Positionen setzen kannst. Da Timo zeigt es eh. Und dann draufsteigen kannst, also wenn du zum Beispiel die Schuhe ausziehst, dann hast du kannst du auf einen Massageball steigen und Akupunktur ähnliche Positionen finden, die sich angenehm anfühlen. Und ja, es ist prinzipiell dafür gedacht, dass du an einem Standing Desk halt irgendwas mit deinen Füßen machst, also du irgendwo bewegst, irgendwas draufsteigst, irgendwie wackelst, irgendwie wippst und es ist interessant. Also es ist ganz nett, ich meine, so Matten, die du jemanden, der steht beim Arbeiten, die gibt's ja häufiger mal, dass man nicht so hart steht, aber das ist halt so mehr ein bisschen aktiver. Also du hast halt irgendwas, an dem du dich mit den Füßen so ein bisschen abarbeiten kannst. Also du wippst oder steigst auf Kanten. Ich habe auch gesehen, dass man sich hinlegen kann auf dieses Brett. Das habe ich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Ich habe sowas Ähnliches und das ist tatsächlich erstaunlich angenehm.
Ja, also es ist eine nette Kleinigkeit, ehrlich gesagt. Und bei Kleinigkeit, ich habe es nochmal nachgeschaut, es gibt's auf Amazon. Ich weiß nicht, ob das der Preis ist, für den es mir geschenkt wurde, weil ich war doch ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es in Finnland irgendwie günstiger ist, weil finnisches Produkt oder so. Weil 150 Euro fand ich sehr viel. Vielleicht hat meine Frau mir auch ein sehr großes Geschenk gemacht einfach. aber es gibt's auf Amazon. Ich weiß nicht, was die Konkurrenz irgendwie ist, ob es anderen Formen oder Varianten gibt, aber die Idee ist cool, weil ich habe dieser Schreibtisch hier, der ist nicht zum Verstellen und hier sitze ich manchmal, aber der daneben, der ist zum Hochfahren und da gehe ich halt sehr gerne mal rüber und schreibe da am iPad mit Timos Weser-Mount-Halterung für das iPad und da ist es nett, einfach irgendwas unter den Füßen zu haben, mit dem du irgendwie die Zeit so ein bisschen da vertreiben kannst. Also du steigst da halt drauf und bewegst so ein bisschen die Füße und das ist ein angenehmes Arbeiten, ehrlich gesagt. Also ich mag das sehr.
Ist das nicht gefährlich, dass du da seitlich runterrutscht und dir einen Knöchel brichst oder während der Videokonferenz einfach so aus dem Bild rausfällst?
Ich meine, du weißt, zu Hause ist sehr gefährlich alles. Die meisten Unfälle passieren im eigenen Haus. Aber also es ist so flach, also da muss schon sehr blöde. fallen, muss ich sagen. Also da hatte ich jetzt noch nicht die, da kannst du drüber stolpern vielleicht, das kann sein, aber da, ich bin noch nicht runtergefallen, weil das halt auch, es ist halt mit Gummi an den entsprechenden Stellen, es rutscht nicht hin und her. Mhm. Es ist sehr, sehr gut eigentlich. Ich bin nach den ersten 3 Monaten sind es jetzt recht begeistert. Ich habe es auch ehrlich gesagt hier unter dem Schreibtisch, weil wenn du es so, wenn du es so umdrehst, dann hast du so eine gewölbte Fußhalterung, wo du deine Füße drauf abstellen kannst. Ich meine, das kennt man ja sicherlich auch, dass Leute unterm Schreibtisch einfach so eine oder irgendwie einen Rechner unterm Schreibtisch haben, wo sie ihre Füße drauflegen. Und das kann das Ding auch halt erfüllen. Und diese Massagebälle, die sind halt so kleine Hart-Plastik-Noppenbälle, wo du halt so ein bisschen drücken kannst und so weiter. Ist nett. Es ist so ein bisschen was für ich weiß nicht, fühle mich schon so wie ein älterer Mensch, aber aber man fühlt sich relativ aktiv so, wenn du am Standing Desk arbeitest.
Also ich will dir ja nicht so nahe treten, wir sind halt hier alle ältere Menschen inzwischen.
Ja, ja. Jetzt kommen die Picks für die älteren Menschen, kommen raus.
Ja, ja.
Aber ich dachte, es passt zum Homeoffice, weil wir alle irgendwie auch Homeoffice aufgerüstet haben über das letzte Jahr. Und ich glaube, in dem Spirit hat sie mir das auch geschenkt. Und es kam gut an. Also, und wenn ich nicht draufstehe, dann besteht sie drauf. Also das hat hier guten Anklang gefunden in unserem kleinen Büro.
Es sieht tatsächlich aber ganz auch wirklich nett aus, muss man ehrlich sagen.
Ja, es ist nett, vor allen Dingen, also es verbiegt sich halt so ein bisschen, es ist so wirklich so ein bisschen an als wenn du kannst halt die Füße so, als wenn du laufen würdest, halt nach vorne und hinten, du rollst so ein bisschen über deine Ballen und so weiter und das ist halt so durch Durchblutung und so weiter recht gut geeignet und das sei mir ein Pick wert. Gymba heißen die. G ist ein sehr ungewöhnlicher Buchstabe für Finnisch, also das muss irgendwo wenn du denkst, es wird mit G geschrieben, in Finnisch ist es immer K. Das hätte ich noch nicht gehört sonst.
Wahrscheinlich Gymba, oder?
Gymba? Gym. Wer ist denn Gym Fitnessstudio auf Finnisch?
Keine Ahnung.
Sauna.
Wir fragen Google, was heißt denn? Wir fragen nach Jim, da ist noch Russisch eingestellt, das ist falsch. die einzige Chance, die ich hatte, aus diesem Screenshot diese russischen Apps abzutippen, ist ja diese Zeichen zu malen in Google Translate rein.
Ja, ja.
Da hat er irgendwie gesagt, Nachrichten von gut, oder ich weiß es, hat keinen Sinn, aber es hat News gesagt irgendwie. Und Jim heißt auf Finnisch Kuntosali.
Ja, also mit K, oder?
Ja. Ja.
Natürlich.
Okay.
Okay, wieder was gelernt. Ich lenke mal diese Matte. Meinst du, da gibt es auch gleichwertige Imitate?
Ich habe jetzt gerade mal auf kurz Recherche, weil ich ohne die Augen gesehen habe, gesagt, das ist ja eine Frechheit. Ich habe nichts Vergleichbares gefunden.
Mhm. Ja, vielleicht. Ich meine, Zahn hat ein großes Ding davon gemacht, das ist finnische Innovation und so weiter. Und das macht sie immer, wenn es aber vielleicht war es diesmal berechtigt. Ich habe es gesehen, dass es zumindest das zu kaufen gibt und vielleicht, weiß nicht. Kann man sich das mal angucken als Idee?
Also, weil alle anderen funktionieren offensichtlich ein bisschen anders. Also, das Ding hat so ist nicht so einfach ein Balance-Board, wo du halt drauf balancieren musst, sondern es funktioniert halt einfach ein bisschen anders.
Also auch nicht, es ist jetzt nicht so, es ist nicht anspruchsvoll. Also mit Balance Board kann man ja vielleicht auch falsch verstehen, dass man irgendwie irgendwelche Skills da anlegen muss. Aber das ist auch so, also, das könnte man auch für ältere Menschen und so weiter oder viel ältere Menschen kann man das auch empfehlen. Da kannst du dich draufstellen, da fällst du nicht runter oder so. Es ist interessant.
Gut. Ja. Ich link das, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und wir bleiben beim Thema mit den Füßen. Offensichtlich, das habe ich heute direkt aus den Shownotes heute schon beschlossen.
Füße sehr gut,
außer man bleibt mit diesen Füßen die ganze Zeit an irgendwelchen Kabeln hängen. Basti weiß, dass ich hier so ein kleines Kabelproblem habe.
Minimal.
Das Gute an der Situation hier ist, ich habe jedes Kabel. Das Schlechte ist, ich habe sehr viele Kabel. Und viele von den Kabeln brauche ich, weil sonst läuft die Sendung nicht. Und ich habe viele Kabel auch in der falschen Länge. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt, und nachdem dieses Studio hier nach dem Umzug so ein bisschen Wildwuchs gezeigt hat, waren auch viele Kabel dazwischen, die ich gar nicht mehr benutzt habe, weil ich habe versucht, irgendwas zusammenzustecken, weil es irgendwas nicht funktioniert hat. Ich habe die Aussetzer, die wir die letzten 20 Sendungen hatten, habe ich jetzt zurückgetrackt auf ein schlechtes HDMI-Kabel von Amazon Basics.
Aha.
Amazon Basics, ey. Ich hab gedacht, die sind wenigstens schon ein bisschen. Vielleicht ist es auch das. Ich habe noch eins gekauft, vielleicht ist jetzt das wieder kaputt.
Wer weiß es.
Aber das Kabel ist jetzt rot, es muss besser sein.
Ja.
Auf jeden Fall ein Problem, was ich schon. Also, die Kabel, die so verlegt werden müssen von A nach B über weitere Strecken, die sind meistens irgendwo im Weg. Die Möglichkeit eins ist, man macht sich so eine Kabelbrücke an die Decke und schraubt die dahin und hat dann diese wie im Supermarkt die Kabel, die an der Decke laufen, was grundsätzlich sehr nett wäre, was aber ein relativ großer Act ist. Und dieser ganze Shit irgendwie dann, muss man, ich habe schon geschaut, das findet man auch online, das kann man sich liefern lassen, aber was man dann genau braucht und die verschiedenen Aufhängungen und Schrauben und Schnupsis und es würde schon gehen, aber es wäre deutlich einfacher, wenn man an einen Kabelbrücken-Fachgeschäft gehen könnte und sagen, guten Tag, ich hätte gerne dies und das und dann drückt er einem das in die Hand, aber das geht gerade nicht.
Schwierig, ja.
Ja, und ich habe auch wenig Bock und die Leiter steht da nur so zum Spaß. Also ich will auf keine Leitern steigen, falle ich nur runter und das ist...
wann sollte sowas schon passieren?
Genau. Aber ich hatte noch übrig eine Kabelbrücke für auf den Boden, die man einfach auf den Boden legt, über die Kabel drüber. Und das ist ganz hervorragend, wenn man so einen größeren Strang von Kabeln hat, der einen Weg kreuzen muss, was jetzt hier neuerdings so entstanden ist bei diesem Umbau. Das kann man auch verwenden für Ladekabel im Auto. Man kann auch dieses Ding, es gibt solche Dinger, die kann man auf seinen Parkplatz draufschrauben, damit man den Carport trifft. Also gerade wenn man, wie bei dir, dass das so ein bisschen eng ist, weil das Auto so ein bisschen fett ist.
Ist mein Auto gerade fett genannt?
Ja, schon.
Alter.
Das Model 3 ist erstaunlich fett vergleichsweise. Oder
ja,
nicht?
Ja, aber es, haben wir gar nicht drüber geredet, aber es kann jetzt selber fahren.
Ja.
Aber ja, sprechen Sie weiter.
Naja, es gibt also eine Vielzahl von gerne schwarz-gelben Gummidingen, die man, durch die man Kabel führen kann. Das Genaue, das ich jetzt habe, das sehe ich gerade nicht, aber da gibt es verschiedene große. Das, was ich habe, ist auch ein bisschen zu klein für die Anzahl von Kabeln, die ich jetzt habe. Aber das ist so auf den ersten Blick schon sehr nett. Da gibt es auch so als Gummimatten, die man einfach drüber rollt und in der richtigen Länge abschneidet und dieses ganze Zeug. Und das macht den ganzen Eindruck direkt sehr viel aufgeräumter und man fliegt weniger drüber. Und man kann immer noch über dieses Ding fliegen, aber man fliegt wenigstens nur über das eine dicke Ding, anstatt über 17 verschiedene Kabel drüber zu fliegen.
Mhm.
Kann man sich jetzt aussuchen, was besser ist. Ich habe eins von offensichtlich Master Audio steht drauf. Finde ich jetzt nicht, aber es ist halt so ein Stück Gummi, was Kabel überdeckt.
Und das überdeckt das ganze Kabel dann oder ist das nur so ein Weg über das Kabel?
Das ist jetzt, das ist vielleicht 1,50 lang, das jetzt hier deckt. Und das ist gerade so der Weg, jetzt hier hinter dem Tisch durch, zu einem Rest von dem Raum. Und damit ich da nicht fliege, habe ich jetzt dieses Ding draufgelegt. Ich brauche da, glaube ich, eine Nummer größer, weil ich sehr viele Kabel darüber legen habe. Das ganze Audio und Video geht hier zweimal hin und her. Und aber das ist sehr nett. Und auch wenn man sich andere, also jetzt für Büro und Shit irgendwie, wenn man das schafft, die Kabel so ein bisschen aus dem Weg zu bauen, die unter den Tisch zu hängen. Ich glaube, Basti hatte auch mal so einen unter den Tisch Hängesack oder sowas, wo man
so Griff.
Ja, aber gibt es auch solche Beutel? Ja,
ich habe keinen Beutel.
Ja, wo du quasi so eine Ikea-Tüte einfach unter deinen Tisch zimmerst und dann hast du da so das ganze Gerümpel drin liegen.
Ist eigentlich der Plan noch für die neue Tischplatte, die ich immer noch nicht montiert habe, dass da statt diesem starren Ding, was da ist, so ein flexibles Netzchen unten, also Sacknetz.
Ja, genau.
Unten hinkommt, ja.
Ja, und das ist ganz nett. Also, ich hatte das gekauft fürs Ladekabel vom Auto. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und das war sowieso übrig, habe ich das mal benutzt. Also, Kabelbrücken, Gummizeug kann man sich mal anschauen, kostet wenig Geld und macht vielleicht schöner für die Augen und man fliegt weniger drüber oder man fliegt wenigstens nur einmal intensiv drüber. Es gibt auch zum Aufklappen. Ist vielleicht lustig.
Gut. Zum Aufklappen, sowas lag vom Impfzentrum rum.
Aha.
Und da haben sie den Strom halt quer über den Parkplatz gelegt. Weil du halt mit dem Auto drüber fahren kannst. Das ist relativ praktisch an der Stelle. Und du kannst aber einfach hochklappen und dann liegen da halt, also da sind auch immer so Führungsrillen drin, dass die Kabel, dass du die Kabel halt, ohne dass sie sich dauernd überkreuzen, da durchlegen kannst. Mhm. Bonuseffekt ist, Kinder finden das offensichtlich sehr schön, darüber zu balancieren, weil das offensichtlich gut geht.
Ja. Also, ich lenke mal irgendwas auf Amazon und vielleicht. Also ich meine, für Parkplätze und sowas, du kannst natürlich, gibt es die auch mit Löchern unten drin, dass du die auf deinem Parkplatz festschraubst am Boden, dass du mit den Reifen das so, positionieren kannst, dass du damit deinen Parkplatz triffst und nicht in die Wand reinfährst oder sowas. Ich hatte, in Pasing war ja auch der Parkplatz so ein bisschen am Abgrund und wäre da auch nicht so blöd gewesen.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe es geschafft, nie in den Abgrund reinzufahren.
Ja, aber es war definitiv manchmal so ein bisschen abenteuerlich, da zu parken. Ich bin froh, dass ich da nie mit dem Model 3 hinfahren musste.
Mich wundert es ja bis heute, dass da nicht irgendwann in dem Graben der grüne Polo drin gelegen ist.
Ja, wirklich. Also der. Aber vielleicht auch, weil ihn jemand touchiert hat beim Einparken und dann einfach weggekippt ist. Ja, der Polo.
Ja. Nicht mein Polo. Basti, was hast du denn?
Wo wir schon vom Auto reden. Mhm. So, wir haben jetzt dieses Model 3 eine Weile. Und es gibt ja immer so Kleinkram, was man so im Auto machen kann. Zum Beispiel neuen Lack drauf. Aber das ist ein anderes Thema. So, was man, wenn schon der Lack außen einfach abfällt, was könnte man also machen? Man könnte gucken, dass das Ding von innen so ein bisschen intakter bleibt. Und jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir haben zum Beispiel den Kinderwagen, den wir da fast dauerhaft im Kofferraum haben. Und ich fange noch einen Schritt früher an. Ich habe dieses Fahrzeug abgeholt und habe mir Räder gekauft, die ich nicht bei Tesla gekauft habe, und bin dann zum Reifenschorsch gefahren. Und da ich mir nicht sicher war, ob die gut ausgestattet sind, weil wenn man beim Model 3 offenbar diese Ärmchen von dem Wagenheber an der falschen Stelle ansetzt, fällt einfach das komplette Auto auseinander. Und also so ungefähr ist die Erzählung, die gemacht wird. Und was sich dafür anbietet, ist, so Wagenheber-Nupsis sich zu besorgen. Das Model 3 hat unten 4 so Löcher, das haben die meisten Autos ja irgendwie. Und wenn du die da vorher reinstopfst, das sind so einfach so Gummi, die sehen so aus wie so ein Eishockey-Puck mit oben so eine Nase dran. Und wenn du die Nase dann in das Loch unten im Auto reinsteckst, gibt's genau die, also findet jeder, der ein Auge hat, den Punkt, wo du das Fahrzeug ansetzen kannst, und die, du hast gleichzeitig eine Polsterung
drin. Die bleiben drin oder die tust du?
Nee, die tust du nur für die Werkstatt da rein. Hat sich in meinem Fall war das jetzt nicht weiter schlimm, weil es war ja offensichtlich der nächste Reifenhändler direkt nach der Auslieferung von Tesla, von daher haben die wohl schon ein, zwei Model 3 gesehen. Schadet aber nicht, sowas zu haben, wenn man auch mal irgendwie die Karre auf eine Hebebühne heben muss von jemandem, der nicht genau weiß, wie so ein Model 3 aussieht. Dann besorgt man sich solche Wagenheber-Nupsis. Jackplates heißen die, glaube ich, oder irgend sowas in der Art. Sind halt einfach aus Hartgummi. So. Wollte ich nochmal gesagt haben, schadet nicht. Wer sich mal ein neues Model 3 kauft, 20 Euro da rein investieren, das schadet sich. Schadet nicht.
Nochmal zur Erinnerung, Model 3 nicht kaufen, wenn Tesla gerade irgendwas an der Fabrik verändert. Also entweder am Jahresende, am Quartalsende, am Quartalsanfang. Immer.
Nie kaufen. Naja, das Schöne ist, sie sind ja da sehr kulant. Für sie, hinten raus ist es für sie natürlich jetzt viel teurer, weil, also, wenn wir allein meinen Lack angucken, ich fahre am Dienstag, werfe ich mein Auto in Aubing ab, kriege ein Ersatzfahrzeug, kümmert sich die Lackiererei rum, dass das Auto geholt wird, die lackieren das 3 Tage lang, grundieren das, lackieren das. Das wird scheiße teuer für Tesla, aber ey, sie haben fast ihre 500.000 geschafft. Da lohnt's, kann man schon mal schlampen. Mhm. Weil wen kümmert's, dass man hinten raus dann 5.000 Euro in irgendeine Lackiererei steckt?
Ja, und wo war der Parkplatz von der Lackiererei?
Der quasi direkt an einem Hotel, das man auch mal, wenn man nur sehr kurzmüde ist, buchen kann. Hm. am Hof halt. So, also. Wir kommen zurück zum Kinderwagen. Und jetzt legt man den Kinderwagen öfter mal in den Kofferraum. Und was passiert mit so einem Kinderwagen, wenn man mit dem rumfährt und es draußen schlechtes Wetter ist? Die Räder sind nass und der Boden des Kofferraums ist ja irgendwie so aus so einem Stoffzeug, also wie halt so Kofferräume sind.
Ja.
Und was möchte man jetzt also haben, dass man in den Kofferraum legt? So eine Gummimatte für den Boden des Kofferraums. Und ich habe mir damals für so circa 20 Euro so eine Gummimatte bei hood.de bestellt. Also hood.de ist...
What?
Ja.
What?
Gehört das auch Mail.de?
In der hood.de?
Wahrscheinlich gehört das Mail.de. Hood.de ist auch so ein Marktplatz, ein deutscher Marktplatz mit so ein eBay für Leute, die nicht wissen, wie man eBay schreibt. So ich weiß es
Robin
nicht.
Hood ohne Robin.
Genau, ohne Robin. Das, der, die,
jetzt das fällt mir gerade erst auf. Because they rob you. Das ist ja...
Oh, wow.
Robin Hood.
Ja.
Okay, ja.
Ja, die nehmen es von den Reichen und geben es den Armen. Ja, so literally. Naja, ich habe irgendwie 23 Euro dafür bezahlt und gesagt, ja, kannst du nicht viel falsch machen. Im Nachhinein würde ich das nicht mehr so unterschreiben. Also deswegen habe ich die jetzt auch nicht explizit verlinkt, weil das ist, also man kann sich für 20 bis 30 Euro eine Kofferraum-Gummimatte für wahrscheinlich jedes Auto kaufen. Die sind dann passgenau und vorgeformt und was weiß ich was und die schmeißt einfach rein und haben so ein bisschen erhöhten Rand. Das heißt, wenn irgendwas ausläuft, dann bleibt es da drin.
Kann man das nach Autotyp suchen, oder?
Das kannst du nach Autotyp suchen. Die gibt es dann für jedes Auto, also für fast jedes Auto, wo es sich für die halt rentiert. Also wirklich in einer vorgefertigten Form. Und das ist grundsätzlich sehr, sehr schön. Aber genau dieses Modell würde ich jetzt gerade niemandem empfehlen zu kaufen, weil das hat, also ein Vorteil, den das Model 3 hat, das hat ein Loch unterm Kofferraum mit einer Klappe drüber. Und du hast nochmal extra Stauraum, wo du eine komplette große Klappkiste reinbekommst, unterhalb vom Kofferraum. Und diese Klappe benutze ich relativ oft, um da halt Shit rein zu verstauen, hauptsächlich zusammengeklappte Klappkisten. Und das heißt, ich hebe das relativ oft an. Und das hat mir diese Matte sehr, sehr übel genommen, weil die hat einfach jegliche Form angenommen. Also die steht links und rechts ein bisschen hoch. Wenn man in dem Moment, wo man es draufstellt, ist es gut, dann senkt sie sich wieder, aber sie sieht halt so ein bisschen dahergenommen aus. Und so alt ist die jetzt noch nicht. Und ich wollte mir damals eigentlich auch Fußmatten kaufen, also so Gummifußmatten, die auch genauso funktionieren. So, es war ja schlechtes Wetter immer, also irgendwie Matschwetter und so weiter und so fort. Du kommst also mit matschigen Füßen da rein, du hast dauernd irgendwelche Blätter im Auto und irgendein Mist und das ging mir tierisch auf den Senkel. Da wollte ich also Gummimatten kaufen und dachte mir, ist das vielleicht derselbe Dreck wie diese hier und die möchte ich vielleicht nicht kaufen und was möchtest du denn kaufen? Dann gibt es welche, die haben dann da irgendwie Aussparungen drin, wo halt dann die Suppe rausläuft und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Und dann schrieb mir damals Hörerin Lisa, die hat damals zusammen mit dem Shop for Tesla, das ist so ein Hamburger Tesla-Shop, mit denen zusammengearbeitet und hat halt, also sagt, pass mal auf, wir haben Gummimatten und dann sage ich, du, die sind ganz schön teuer. Warum, was sind jetzt geil an euren Gummimatten als den 30-Euro-Gummimatten? Und dann meint sie, wir verkaufen halt nur die Gummimatten, die wir schon mal gekauft haben, von denen wir wissen, dass sie was taugen. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann hat sie gesagt, pass mal auf, wir schicken dir mal welche und dann guckst du mal, ob die dir passen oder nicht. Und also im Vergleich zu der Gummimatte und den Nupsis habe ich die nicht bezahlt. Nur das möchte ich vorher klargestellt werden. Die wurden mir geschickt. Die sind aber fantastisch. Und das ist, weil ich dachte mir, was kannst du bei Gummimatten falsch machen? Der Unterschied ist, dass die, und man sieht das, wenn man sich das auf der Seite so anschaut, dass das nicht so ein Labbergummi ist, sondern, weil zum Beispiel die Matten vom Fahrer- und Beifahrersitz, die sind so nach oben gewölbt. Weil die Fußablage so nach vorne oben nach oben geht und die bleiben einfach so stehen. Und die sind jetzt nicht irgendwie hart, sondern die sind trotzdem formbar. Das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre da Draht drin. Im Gummi ist aber nicht, weil du kannst die Matten reinlegen und ich legte die so rein, dann passten die nicht so richtig. Dachte ich mir, das ist aber komisch. Und dann biegt man die einfach an der Stelle und dann biegen die sich und dann liegen die da einfach wie angegossen und die Matte im hinteren Fußraum ist eine lange Matte, die du einfach einmal reinlegst, hat auch wieder die richtigen Aussparungen und überall gehen halt die Wändchen hoch. Das ist relativ fantastisch und ich wünschte mir, ich hätte damals die Kofferraummatte auch von denen genommen. Könnte ich natürlich jetzt noch machen, ich sehe jetzt aber halt nicht ein, die andere Matte wegzuschmeißen, weil die ist im Grunde ja noch gut. die ist halt scheiße, aber gut. Also, da, ne, altes Problem.
Sag mal, mit was kam denn das Model 3? Kam das mit irgendwelchen Fußposten?
Mit normalen Fußmatten, die man halt so bekommt. Mit diesen stoffigen, die ist wahrscheinlich dieselbe Unterseite haben wie dein Balanceboard.
Ja, okay.
Genau,
okay.
Aber es kommt mit fußnormalen
Textilen. Es kommt mit normalen textilen Fußmatten.
Matten, genau. Die haben diese elenden Clips, mit denen man sie auf dem Teppich vom Fahrzeug festmacht? Oder wie sind die?
Weil man das macht die irgendwie fest und es war gut.
Okay.
Also es ist kein so ein Dorn irgendwo, an dem man sie einhängen muss, weil der wäre spätestens bei diesen Gummimatten jetzt im Weg. Also ich weiß nicht mehr, oder vielleicht hat man sie einfach hingelegt und der war unten angeraut, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht davon, wie diese Matten halten, also die Original-Tesla-Matten, wie die halten und wie die befestigt sind. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Das heißt, die liegen jetzt da drüber?
Nee, ich habe die raus. Den anderen nimmst du raus und dann legst du halt die Gummimatten rein.
Also ein Upgrade.
Genau. Und das Schöne ist halt, du kannst ihn jetzt rausnehmen und wenn da halt irgendwie Flüssigkeit drin ist oder weiß ich nicht was oder Kies oder weiß oder Zeug, nimmst du halt die ganze Matte raus. Die ist ja quasi eine Schüssel und kippst sie einfach aus. Oder du kannst ja auch mal durchwischen oder mit dem Gartenschlauch drüber gehen und dann sind die halt wieder sauber.
Ich dachte, das Model 3 ist keyless. Du hast gesagt, es sind Keys drin.
Wow. Alter, der ist so tief gekommen, den habe ich einfach nicht kommen sehen. Der ist da unten vorbeigeflogen. Genau, also ich war tatsächlich überrascht, was es da für Unterschiede gibt. Also, mir war nicht bewusst, dass es da auch irgendwie verschiedene Kunststoff-Gummimischungen gibt. Ist jetzt nicht so richtig überraschend. Es gibt irgendwie den Gutscheincode Schlingel im Shop for Tesla, da kriegt man 10%. Die hätten mir Kickback geben wollen. Ich habe gesagt, ich möchte kein Kickback. Das spenden sie jetzt irgendwie. Also ich krieg noch irgendwie Kickback. Also ich würde Kickback bekommen, den möchte ich nicht haben. Der wird jetzt an irgendwas in Hamburg gespendet. Ich habe vergessen an wen. Finde ich gut. Also ja, schau dich das an. Die finde ich gut. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, weil ich habe gedacht, ich kann jetzt endlich on a high note enden, sondern ich ende auf einem weiteren schrecklichen Produkt für den Kofferraum. Und jeder, der schon mal einen Kofferraum von einem Model 3 gesehen hat, der hat links so ein Ablageloch. Das ist so eine Vertiefung, da kann man so Shit reinlegen. Und das ist aber nicht so richtig tief. Da ist nach oben super viel Platz. Jetzt haben wir gerade hier, hörst du? Ja, ganz komische.
Das war bei Alex wahrscheinlich.
Was?
Das war diesmal bei Alex.
Das ist, weil meine Leitung sagt wieder, mir ist sehr langweilig und meine Backups machen nichts. So, links auf im Kofferraum ist so ein Ablageloch. Da kann man irgendwie, weiß ich nicht, Feuchttücher reinlegen oder Gummihandschuhe oder weiß ich nicht, was man halt braucht so. Oder eine Wasserflasche, das macht überhaupt keinen Sinn. So, aber die Abdeckung davon, die Abtrennung ist nicht so richtig hoch. Und das Blöde an der Sache ist, dass du legst halt ein paar Sachen rein und fährst um die Kurve und dann fällt das Zeug halt raus. Und es gibt so Wände, die man da quasi reinmachen kann, die mit Klett halten. Die steckt man einfach auf diese Kante drauf und dann kletten die sich innen fest und dann hat man quasi eine höhere Wand, wo man Sachen dahinterlegen kann und das Zeug fällt nicht raus. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, sollte man sich vielleicht angucken. Aber die Menschen, die ein Model 3 haben, wissen es wahrscheinlich sowieso, dass das so mittelgut ist. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, bestellst du das, kannst du fürs Model 3 bestellen, kostet doch irgendwie nicht die Welt. Gibt es halt wieder nur bei Amazon und eBay und weiß nicht was. Und das Ding ist halt gekommen und das passt halt nicht richtig. Also das Schöne an der Sache ist, dass diese Kofferraumverkleidung, das ist ja auch so ein Filz, also es fühlt sich an wie Filz, ist natürlich kein Filz, so ein filziges Material. Und das gibt ja nach. Das heißt, man kriegt es da schon rein. Und dann hat halt dieses Material ein bisschen nachgegeben. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich direkt dahinter das berühmte Tesla-Blech, das ich einfach verbogen habe. Man weiß es nicht. Aber das geht da schon rein und am Schluss schließt es auch ab. Aber es fühlt sich halt so an, als würde es da eigentlich nicht reinpassen. Und es hätte mich schon stutzig machen sollen, als auf dem Aufkleber, der auf der Folie war, wo das eingepackt war, drauf stand, vor Tesla Model 3/S/X. weil ich wage zu behaupten, dass die Kofferraums dieser drei Fahrzeuge an der Stelle leicht unterschiedlich sind. Also ein One-Fits-All-Ding so mittelmäßig.
Naja, aber sie wissen schon, wie man Witz macht, ne? Sie zeigen ihnen, wie du da deine Feuerlöscher dabei hast.
Die kleinsten Feuerlöscher der Welt, weil dieser Loch ist nicht groß.
Also, dann sagen sie, normalerweise würde Krimskrams in das Loch fallen und nach der Installation ist es schön und das Krimskrams fällt nicht mehr rein.
Sondern fliegt durch den Kofferraum. Der Unterschied ist, ich möchte, dass der Krimskrams sich aus dem Loch rausfällt.
Sie sagen, außerdem ist es aus Holz.
Das stimmt, das ist halt außen bespannt mit irgendeinem Stoffzeug und innen ist da halt ein Holz, wahrscheinlich so ein Pressspan drin oder so.
Es ist nicht giftig, steht kein Giftgas ist drin, außerdem ist es einfach und fest, außerdem ist es Magic Stickers auf beiden Seiten.
Klettband,
ja. Und dein Wasser ist nicht mehr annoying.
Und was ja super lustig ist, wenn du dir jetzt dieses Foto anschaust, was wir gerade sehen, also dieses Foto auf Amazon mit dem Wasser, wer das nachvollziehen möchte, da sind es dann unten zwei Fotos, wo man diese Wand im Einsatz sieht. Und eins dieser Fotos ist offensichtlich ein Panorama, was schlecht gesnitcht ist, was hinten und vorne keinen Sinn macht. Das ist völliger Quatsch. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist.
Ich meine, was ist denn überhaupt bei diesem Foto schiefgelaufen? Also diese Flasche ist auch falsch gestitcht. Außerdem heißt das Wasser Sweat.
Poka-Sweat. Ja. Arschwasser, Auto-Arschwasserschweiß. Ja. Das ist natürlich ziemlich gut. Also, Leute, vergesst alles, kauft euch lieber dieses Arschwasser in Flaschen. Viel besser als diese Abtrennung. Aber auch wenn sie kacke ist, die Abtrennung, ist halt die beste Abtrennung, die man kaufen kann, weil es gibt vermutlich einfach nur eine. Und kann man machen. Ist okay. Man macht die einmal hin und dann guckt man die nie wieder, berührt man die nie wieder. Genau, also von daher an der Stelle schreckliches Produkt, aber es tut was. Also das Einzige, was ich einmal ans Herz legen kann.
Was macht man mit diesen Produkten? Man braucht sie, aber machen sie, bringen sie Freude? Do they spark joy?
An der Stelle hat sich der Kreis geschlossen.
Zur Pre-Show, wo wir über Marie Kondo gesprochen haben, ohne diese Show je gesehen zu haben oder diese Bücher gelesen zu haben.
Genau.
Ist es nicht sowieso auch, ich meine, jetzt bei Netflix so eine Show, die braucht ja keinen Platz auf oder so. Aber trotzdem braucht die ja, wenn du die Show siehst, braucht es ja Platz in deinem Kopf.
Ja.
Wenn du das Buch kaufst, dann hast du das Buch da. Und dann denkst du, spark dieses Buch überhaupt Joy? Dann schmeißt du es in deinen Kofferraum und dann vielleicht.
Ja. Und dann fällt es in das Loch und du siehst es nicht. Das ist doch fantastisch.
Ja.
Ja.
Gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir sicherlich neue iPads, mindestens vielleicht bitte neue iPads, irgendwas.
Ja. Mal sehen.
Ich habe wirklich mit März gerechnet, dass wir im März irgendwas sehen, aber nein. In der Apple TV Events App war März hartgecodet drin.
Fest hartgecodet, ja.
Ja.
Sehr lustig.
March-Event, irgendwie June-Event, September und November oder so, ja?
Ja, genau. Nix March dieses Mal.
Nix March.
Mhm.
Schönen guten Abend, bleibt gesund, werdet geimpft und bleibt am besten weg. Alle. Es ist es, also voneinander.
Voneinander,
von
ja.
Von Timo. Nicht alle zu Timo fahren, bitte.
Auch von mir wegbleiben, bitte.
Ja.
Nee. Guten Abend, danke, servus.
Ciao, ciao.
Gute Nacht.